Glück auf, willkommen in der Graukaue. Dies ist der Kurvenschubser Podcast. Moin André.
Moin Micha.
Ja, wir haben unsere Bergbautrilogie beendet. Wir hatten ja zuletzt drei Episoden zum deutschen Steinkohlenbergbau beziehungsweise zum Ende dessen aufgenommen und in dem Kontext dann auch zum Ruhrgebiet. Und das hatten wir, beendet. Das ist soweit abgeschlossen. Wir wollten jetzt mit anderen Themen weitermachen, allerdings unter anderem mit einem Thema, was sich da so ein bisschen anschließt. Das ist der Ressourcenfluch. Da kommen wir gleich noch zu, aber zunächst einmal möchte ich noch auf ein paar andere Dinge eingehen. Und zwar muss ich ein paar Sachen nachtragen zur letzten Episode, also zu GK12. Nicht nur nachtragen, sondern eher korrigieren. Das sind eher Kleinigkeiten. Zunächst einmal hatten wir über das Stiftungskapital der RAG-Stiftung gesprochen und ich hatte gesagt, dass sich das auf ungefähr 17 Milliarden Euro beläuft. Das war auch nicht ganz falsch, allerdings bezieht sich dieser Wert auf Ende 2017 und ich bin jetzt in der, während der Veröffentlichung der letzten Episode auf die Information gestoßen, dass Anfang 2019 nochmal 1,6 Milliarden Euro von der RAG-Aktiengesellschaft auf die RAG-Stiftung übergegangen sind. Das heißt, das Stiftungsvermögen beläuft sich mittlerweile möglicherweise auf mehr als 18,5 Milliarden Euro. Ich weiß ja nicht, wie sich das ansonsten entwickelt hat, aber statt der 17 Milliarden sind es mittlerweile vielleicht eher so 18 bis 19 Milliarden Euro. Ich hatte das auch mal, nachdem ich die letzte Episode veröffentlicht hatte, hatte ich das mal in einen Tweet gepackt und hatte dafür nochmal ausgerechnet, wie hoch die Rendite denn eigentlich ausfallen muss, damit die RAG-Stiftung auch in der Lage ist, die Ewigkeitsaufgaben zu bezahlen. Und die Ewigkeitsaufgaben werden voraussichtlich so ungefähr 280 Millionen Euro pro Jahr in Anspruch nehmen. Und das sind so circa 1,5% des Stiftungsvermögens. Das heißt, wenn die RAG-Stiftung eine Rendite von mindestens 1,5% erzielt, dann hat sie eine ausreichend hohe Rendite, um die Ewigkeitsaufgaben zu bezahlen, ohne dass sie jetzt das eigentliche Stiftungsvermögen angreifen müssen oder aufbrauchen müssten, falls das überhaupt zulässig ist. So, das ist der erste Punkt. Dann hatte ich mich ja größtenteils auf ein Paper von Karl Storchmann bezogen und du hattest gefragt, ob der denn Deutscher sei. Das wusste ich bei der Aufnahme der letzten Episode nicht. Deswegen habe ich es mal kurz recherchiert. Auf dem Paper selber, das ja von 2005 war, da stand Yale University drauf. Mittlerweile arbeitet der an der NYU, also New York University, hat aber an der Ruhr-Universität Bochum studiert, wurde da, glaube ich, auch promoviert, scheint also Deutscher zu sein und hat seine Wissenschaftlerkarriere in Bochum begonnen.
Das erklärt dann auch sein spezifisches Interesse.
Genau, so ist es. Dann hatte ich ja noch erklärt, welche Änderungen dazu beigetragen haben, dass der Kostenvorteil der deutschen Steinkohle umgeschlagen ist Mitte des 20. Jahrhunderts in einen Kostennachteil. Und da hatten wir auch schon in der vorletzten Episode drüber gesprochen und in der letzten war ich dann nochmal darauf eingegangen, weil ich noch einen Aspekt gefunden hatte und das war die Abwertung des US-Dollars, Betonung auf Abwertung. Weil in der letzten Episode habe ich mich einmal versprochen, also ich habe einmal von Abwertung, einmal von Aufwertung gesprochen. Also stelle ich das hier nochmal klar, der US-Dollar hat gegenüber der D-Mark beziehungsweise gegenüber dem Euro abgewertet über einen längeren Zeitraum Und das ist deswegen relevant, weil Rohstoffe wie Kohle und Öl auf den Weltmärkten eben in US-Dollar gehandelt werden. Mhm. Und wenn der US-Dollar abwertet, dann wird es, also wenn er gegenüber der D-Mark abwertet, dann wird es aus deutscher Sicht günstiger, den US-Dollar zu kaufen, also die Devisen zu kaufen. Und somit wird es dann auch günstiger, Kohle und Öl einzukaufen, wenn diese dann in US-Dollar bezahlt werden müssen. Und andersherum wird es für Leute mit einem Vermögen in US-Dollar teurer, ihre US-Dollar gegen deutsche Mark einzutauschen, um dann eventuell davon deutsche Kohle zu kaufen. Ja. Hm. Gut, und der letzte Punkt ist der, dass ich eine Dokumentation des Westdeutschen Rundfunks erwähnt hatte. Ich glaube, du hattest gefragt, ob es nicht vielleicht Überlegungen gibt, die Ewigkeitsaufgaben nicht tatsächlich in alle Ewigkeit durchzuführen, sondern sie irgendwann aufzugeben.
Zeitlich zu begrenzen. Mhm.
Genau, und dabei war mir eingefallen, dass ich in dieser WDR-Doku gehört hatte, dass ein Professor sagte, vielleicht sollte man das überdenken, vielleicht sollte man tatsächlich die Ewigkeitsaufgaben irgendwann beenden. Und ich war mir bei der Aufnahme nicht ganz sicher, wie das überhaupt gehen soll, weil ich dachte, wenn die Grubenwasserhaltung eingestellt wird, dann wird ja auch das Grundwasser verunreinigt, wenn dann das Grubenwasser ansteigt bis auf das Niveau des Grundwassers. Da ist wahrscheinlich auch was dran, nur ich habe einfach noch mal ins Video reingeschaut und stellt sich heraus, er hat das gar nicht auf alle Ewigkeitsaufgaben bezogen, sondern nur auf die Poldermaßnahmen, also die Maßnahmen, die sich auf die Flüsse beziehen und darauf, dass entlang der Flüsse nicht große Gebiete überschwemmt werden, dadurch, dass die Flüsse nicht mehr regulär abfließen. Ich habe noch mal das Zitat hier rausgeschrieben, aber oder ich kann es ja mal eben vorlesen, das ist ganz kurz. Darüber nachzudenken, muss ich auf Dauer alle Poldergebiete frei vom Wasser halten, wird in letzter Konsequenz eine ökonomische Entscheidung sein. Mhm. Und aus Sicht der Wissenschaft plädiere ich dafür, das durchaus auch denken zu können. Denken zu dürfen. Punkt. Ne? So, also das ist nochmal was anderes, als wenn er das auf die Grubenwasserhaltung bezogen hätte. Und das ist auch schon alles zur letzten Episode. Dann bevor wir weitermachen, noch ein bisschen Hausmeisterei. Und zwar ist unser Podcast jetzt auch bei den Wissenschaftspodcasts verzeichnet. Damit meine ich die Plattform, die ihr unter wissenschaftspodcasts.de oder einfach wispod.de findet. Da sind ja wahrscheinlich Dutzende Wissenschaftspodcasts oder Wissenspodcasts verzeichnet, die sich unterschiedlichen Themen widmen. Das ist nicht nur Ökonomie und Gesellschaft, sondern das sind auch Fachbereiche wie Physik und Medizin und Archäologie, Biologie etc. Also falls euch auch andere wissenschaftliche Disziplinen interessieren oder Wissenschaft ganz allgemein, empfehle ich euch, da mal vorbeizuschauen, weil da gibt es mittlerweile ein recht attraktives und breites Angebot. Ich habe sie definitiv noch nicht alle durch, aber ich...
Noch schwierig wahrscheinlich.
Das ist, ja, also ich meine mit durch auch nicht, dass ich mir, dass ich versuche, alle Episoden mir anzuhören, aber ich probiere hin und wieder mal den einen oder anderen weiteren Podcast aus, den ich in dem Verzeichnis finde. Und da ist viel Gutes dabei. Das auf jeden Fall. Gut, also ich bin froh, dass wir jetzt Teil dessen sind und
ja, denke ich, sind wir in guter Gesellschaft.
Das denke ich auch. Gut, das wäre es mit der Einleitung. Dann können wir zum Hauptteil übergehen. Mhm. Also was hat das eigentlich mit diesem Ressourcenfluch auf sich, André?
Ja, gerne. Da übernehme ich dann gerne mal, wie du schon gesagt hast, eigentlich ein Thema, das wunderbar überleitet aus der letzten Folge. Ja, allgemein gesprochen wird mit dem Oberbegriff Ressourcenfluch in der Ökonomie eigentlich ja das allgemeine empirische Phänomen verbunden, dass Länder, die reich an natürlichen Ressourcen sind oder an Vorkommen von natürlichen Ressourcen, oftmals ökonomisch betrachtet ein relativ schwaches Wirtschaftswachstum aufweisen und deshalb im Zeitverlauf auch oft eher auf niedrige Pro-Kopf-Niveaus kommen, was das Bruttoinlandsprodukt anbelangt. Und wenn man mal drüber nachdenkt, auf welche Länder das zutreffen könnte, denkt man schwerpunktmäßig, denke ich mal, vor allem erstmal an viele afrikanische Staaten, Länder wie Angola, großer Reichtum an Erdöl, an Diamanten, an Metallen, Nigeria, auch große Erdölvorkommen, Sudan. Das sind alles Länder, die man ihre reine Ressourcenausstattung betrachtet, durchaus reich sein könnten, es aber faktisch eindeutig nicht sind. Zumindest nicht im weltweiten Vergleich, sondern sie gehören mit zu den ärmsten Ländern auf der Welt und auch zu den im gesellschaftlichen Sinne unterentwickelsten Ländern auf der Welt. Auf der anderen Seite beobachten wir Länder gerade im ostasiatischen Raum wie Japan, Südkorea, Singapur, die auch im globalen Vergleich über ein sehr hohes Pro-Kopf-Einkommen verfügen, aber sehr arm an natürlichen Ressourcen sind. Also die Region, ist, in der sie sich befinden, ist relativ rau, relativ karg, wenig Vorkommen an fossilen Rohstoffen, auch wenig Vorkommen an sonstigen Ressourcen wie Metallen etc. Trotzdem weisen diese Länder einen sehr hohen Lebensstandard auf und entsprechend auch einen hohen ökonomischen und gesellschaftlichen Wohlstand.
Bei diesen Ressourcen zählst du da auch sowas wie fruchtbaren Boden dazu? Weil ansonsten, also Singapur zum Beispiel ist ja sehr, sehr klein und hat einfach sehr wenig Boden. Weil ich hatte mich gefragt, ob man auch Deutschland, Österreich, die Schweiz in die Liste mit aufnehmen könnte, weil allzu viele Ressourcen haben wir hier ja auch nicht. Aber wir haben ja durchaus einiges an fruchtbarem Boden.
Ja. Ja, das ist letztendlich eine Definitionsfrage. Da ist die Literatur auch sich nicht 100% eins. Also es gibt viele, die das auf die fossilen Ressourcen beschränken, also wirklich dann Erdöl, Erdgas, Kohle. Viele andere betrachten generell mineralische Ressourcen als Merkmal. Aber natürlich könnte man es tendenziell auch auf alle Arten von natürlichen Ressourcen ausdehnen. Und das wäre in der Tat dann auch zum Beispiel der befruchtbare Boden. Das wären Wälder, Vorkommen an Trinkwasser. Das ist letztendlich ja schon stark von der Definition abhängig. Mhm. Ich denke, worauf sich die Literatur hauptsächlich bezieht, sind vor allem Ressourcen, die zum einen ja relativ wertvoll sind, wenn man sie abbaut und entsprechend verkauft und die auch exportierbar sind. Also die sozusagen eben auch ein Land in die Rolle versetzen, auf dem Weltmarkt Einnahmen zu erzielen durch Rohstoffexporte und mit diesen Einnahmen potenziell eben auch den eigenen Wohlstand zu finanzieren.
Ja. Ich glaube, eine gängige Grenze, um jetzt zu beurteilen, ob ein Land reich an natürlichen Ressourcen ist oder nicht, ist die, dass das Land mindestens 20% der Exporte aus dem Export von eben diesen Ressourcen generieren muss oder 20% des BIP, glaube ich, ne? Irgendwie sowas habe ich mal gelesen. Ja, aber das ist also natürlich auch recht willkürlich.
In der empirischen Literatur ist es in der Tat häufig das Exportmaß, was man antrifft. Mhm. Das Problem ist natürlich, wie wir gerade schon angesprochen haben, wenn wir den Reichtum messen wollen, müssen wir uns erstmal einigen, was für Ressourcen darunter zu zählen sind und natürlich dann auch, wie wir diese Ressourcen zu einem gesamten Maß aggregieren. Wenn wir über Ressourcen aus völlig unterschiedlichen Bereichen sprechen, ist ja zunächst mal die Frage offen, erstmal, wie messen wir die sozusagen in einem einheitlichen Maß und was ist dann der Gesamtwert, der den Ressourcenreichtum bemisst? Mhm. Und das ist gerade bei mineralischen Ressourcen schwierig, weil zum einen viele Vorkommen ja auch noch gar nicht entdeckt sind, die schlummern noch unter der Erde und man weiß gar nicht, was für ein Wert da drin steckt. Und auch wenn sie entdeckt sind, sind sie vielleicht nur begrenzt in Statistiken erfasst. Insofern ist es unheimlich schwierig, praktisch den relativen Ressourcenreichtum im Ländervergleich abzubilden. Mhm. Und aus dem Grund fokussiert sich die Literatur hauptsächlich auf solche Maße, die sich etwas besser messen lassen. Und das sind vor allem die Exporte von Rohstoffen. Weil da wird an der Grenze gemessen, was exportiert, was importiert wird. Ja. Da sind die Statistiken wesentlich detaillierter und auch wesentlich umfassender, gerade im Bereich der Entwicklungsländer, als wenn es um den Abbau an sich geht oder die Produktion von Gütern auf Basis der Rohstoffe.
Und es wird an der Grenze ja nicht nur mengenmäßig, sondern eben auch wertmäßig erfasst. Ne? Also, das heißt, dann kannst du verschiedene Rohstoffe zusammenfassen, wenn du sie wertmäßig zusammenfassen möchtest.
Genau, im Rahmen der Bezollung erfolgt natürlich auch eine wertmäßige Erfassung und die Handelsstatistiken basieren ja auch letztendlich auf monetären Werten. Und genau, diese Monetarisierung ermöglicht es eben, die verschiedenen Ressourcen zu einem Gesamtwert zusammenzufügen. Ja. Und das charakteristische Maß, du hast es eben schon angesprochen, ist dann in der Regel der Exportanteil, also der Anteil von Rohstoffen am Gesamtexportwert eines Landes. Wenn dieser hoch ausfällt, dann wird das Land als ja relativ ressourcenintensiv betrachtet oder relativ stark abhängig vom Export natürlicher Ressourcen.
Ja. Okay.
Ja, und der Ressourcenfluch empirischer Betrachtung besteht dann zunächst mal darin, dass man eben dieses Maß, den Anteil von Rohstoffexporten, dem Pro-Kopf-Einkommen gegenüberstellt. Und das kann man relativ einfach in einem Streuungsdiagramm darstellen. Man packt den Anteil von Rohstoffexporten auf die vertikale Achse zum Beispiel, das Pro-Kopf-Einkommen auf die horizontale Achse. Wenn man dann einfach mal ganz grob eine Gerade durchlegt, wie man das in Statistik 1 lernt, dann wird man zumindest bei einem hinreichend großen Ländersample sehen, dass diese Gerade zumindest schwach negativ geprägt ist. Also wird eine negative Steigung, sprich, dass Länder mit relativ hohen Anteil von Rohstoffen an ihren Exporten ein eher niedriges Pro-Kopf-Einkommen aufweisen. Das ist im Grunde eben zunächst mal die empirische Manifestation dieses Ressourcenfluchs.
Hm. Weißt du, ob
das natürlich nicht heißt, dass es auch starke Ausreißer gibt in dem Zusammenhang, wo wir auch noch später darauf zu sprechen kommen werden.
Weißt du, ob es vielleicht Versuche gibt, dann nicht einfach nur eine Gerade durchzulegen, sondern das vielleicht zu unterteilen in verschiedene Bänder hinsichtlich des Pro-Kopf-Einkommens. Also, dass du zum Beispiel die Länder mit einem hohen Pro-Kopf-Einkommen isolierst und möglicherweise feststellst, dass dort gar keine Korrelation vorliegt. Und im Bereich der Länder, die ein insgesamt geringes Pro-Kopf-Einkommen haben, hast du dann eine vielleicht noch etwas stärkere negative Korrelation als im Gesamtdurchschnitt. Das wäre ja vorstellbar,
ja.
Ne?
Ja. Das gibt es alles. Also es hat sich mittlerweile eine sehr reiche empirische Literatur anhand dieses Phänomens etabliert. Und diese Literatur begnügt sich natürlich nicht nur damit, diese Korrelation festzustellen, sondern sie untersucht eben auch explizit die Wirkungskanäle, die eine solche Korrelation praktisch begründen können. Und da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe an verschiedenen Theorien, die versuchen zu erklären, wie dieser Zusammenhang zustande kommt, wie es also sein kann, dass Länder, die ja an sich im Blick auf ihre Ressourcenanstattung eigentlich alles mitbringen, was für ökonomischen Wohlstand notwendig wäre, dennoch im Ländervergleich, was ihren Wohlstand anbelangt, hinterherhinken. Hm. Und da denke ich, können wir jetzt einfach mal ein paar dieser Gründe durchgehen und sie auf Plausibilität prüfen.
Ja.
Das kann man eigentlich grob, würde ich sagen, in ökonomische und institutionelle Faktoren unterteilen. Wenn wir mal mit den ökonomischen anfangen, gibt es einen Theoriestrang, der sich sehr stark auf Spezialisierungstendenzen im Zusammenhang mit Rohstoffabbau fokussiert. Und eine klassische Erklärung in dem Zusammenhang wäre, dass das Entdecken neuer Rohstoffvorkommen zum Beispiel, eine neue Erdölader, neue Erdgasvorkommen, natürlich erstmal einen Boom im betreffenden Sektor auslösen wird. Also es wird investiert werden, es werden Bohranlagen errichtet, es werden entsprechend auch Arbeitskräfte verpflichtet und es wird Kapital gebunden. Und diese Arbeitskräfte und dieses Kapital müssen natürlich irgendwo herkommen. Und sofern wir in der Ausgangssituation eine hinreichend große Auslastung in der Ökonomie beobachten, dann werden diese Arbeitskräfte nicht aus der Arbeitslosigkeit hinreichend rekrutiert werden können, sondern zumindest zum Teil eben aus anderen Sektoren der Ökonomie abgezogen werden. Mhm. Und das heißt letztendlich ja, dass wir ja eine Art von Spezialisierung im primären Sektor in der Folge dieses Rohstoffbooms in den diesen betreffenden Ländern beobachten können. Das heißt, gerade auch aus dem industriellen Sektor und vielleicht auch aus dem Dienstleistungsbereich werden Arbeitskräfte und Kapital abgezogen und in den primären Sektor, den Rohstoffabbau, umgelenkt. Mhm. Und dann ist eben die Argumentation, dass man sich empirische Studien anschaut, ist vor allem der industrielle Sektor ist, zum Teil auch die Dienstleistung, aber vor allem der industrielle Sektor, der mit den größten Produktivitätsspillovern verbunden ist. Das heißt, Produktivitätsgewinne, die daraus resultieren, dass in diesem Sektor sehr viel Kapital eingesetzt wird, sehr viel Forschung stattfindet, auf dieser Grundlage neue Produkte entwickelt werden, neue Prozesse, die die Ökonomie als Ganzes effizienter machen und wettbewerbsfähiger im internationalen Umfeld. Und wenn sozusagen Faktoren aus diesem Sektor umgelenkt werden, zum Beispiel in den Rohstoffsektor, fallen diese Spillover-Effekte weg. Und das Land wird im Zeitverlauf in der Folge immer mehr und mehr zurückfallen gegenüber anderen Ländern, die eher über geringe Rohstoffvorkommen verfügen und deshalb über einen höheren Anteil von sekundärer Produktion, also Produktion im sekundären Sektor.
Also Spillover bedeutet, dass, also ein Spillover-Effekt heißt, dass zum Beispiel die Technologie, die in einer Industrie entwickelt wird, dann überschwappt, deswegen Spillover, auf eine andere Industrie, wo sie auch eingesetzt werden kann. Dass also Industrien davon profitieren, dass es andere Industrien gibt.
Genau, erst neue Industrien aus dieser Erfindung entstehen. Ne? Das ist sozusagen wirklich, bahnbrechende Erfindungen infolge, dieser Produktion geben kann, die sich dann wiederum in Nachfolgeerfindungen niederschlagen und weitere Produkt- und Prozessinnovationen auslösen können. Mhm. Das Argument ist eben, dass der Rohstoffsektor selbst für solche Spillover-Effekte eher wenig geeignet ist, weil gut, worum geht es da? Es geht um den Abbau von Rohstoffen, nicht um die Entwicklung von irgendwelchen Konsumgütern, Investitionsgütern, sondern an sich ist es ja ein relativ offensichtliches Geschäft, was da betrieben wird. Ja. Gibt es natürlich auch technologischen Fortschritt in der Hinsicht, dass die Abbautechnologien effizienter werden, aber es ist im Schnitt eher eine geringe Ausstrahlungskraft auf andere Sektoren zu erwarten und dementsprechend dann ja auch ein geringer Spillover-Effekt für die Ökonomie als Ganzes.
Ja, vor allem, wenn die Ressourcen recht leicht abzubauen sind. Ne? Also im Tagebau zum Beispiel bei der Braunkohle, wo du nur oberflächlich ein bisschen in der Erde rumgraben musst und schon findest du Kohle. Da ist es relativ leicht, so bei der Steinkohle, wenn du die aus einer Teufel von 1000 Metern holen musst, das ist relativ aufwendig, aufgrund diverser Vorkehrungen hinsichtlich der Sicherheit der Arbeiter etc. Und Diamanten, Gold, weiß ich nicht, wie aufwendig das da ist. Aber ja, gut.
Auf jeden Fall relativ spezifisch, ne? So stelle ich es mir zumindest vor. Und das ist ja auch ein Faktor, der dann eben die Übertragbarkeit von Technologien auf andere Bereiche durchaus einschränken kann.
Ja,
das ist eben ein makroökonomisches Argument. Dieses Argument wirkt dann noch verstärkend, wenn wir eine relativ offene Volkswirtschaft betrachten. Handelsöffnungen tendenziell zur Spezialisierung führen. Und wenn sozusagen ein Land infolge eines relativ reichlichen Ressourcenvorkommens von Erdöl oder anderer Ressourcen seinen komparativen Vorteil in diesem Bereich hat, könnte eine Handelsöffnung erst recht dazu führen, dass noch mehr Arbeitskräfte und Kapital in diesen Sektor umgeschichtet wird, weil neben der heimischen Nachfrage auch verstärkt dann die Nachfrage des Auslands nach diesen Rohstoffen befriedigt werden kann. Insofern kann man sagen, dass in offenen Volkswirtschaften das Argument, was wir gerade ausgeführt haben, vielleicht noch etwas stärker gilt und noch mehr Relevanz hat als in geschlossenen Volkswirtschaften.
Ja.
Das ist ja auch gerade wieder ein Faktor, der im Zusammenhang mit Entwicklungsländern durchaus von Relevanz ist, weil der Zeitpunkt der Erschließung wichtiger Rohstoffe und der Handelsöffnung gerade in afrikanischen Ländern durchaus zeitlich relativ nah beieinander lag, wenn wir uns jetzt die Situation in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts anschauen. Da wurde ja zum ersten Mal auch viel gefördert, aber zugleich fand eben auch eine starke Handelsöffnung statt, zumindest in einigen Ländern. Insofern kann diese Parallelentwicklung vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass diese Ressourcenfluch noch etwas stärker ausgefallen ist in diesen Ländern.
Mhm.
Ja, das ist eine Erklärung. Das wäre sozusagen eine makroökonomisch-realwirtschaftliche. Dann gibt es aber auch noch eine eher monetäre, die über die Devisenmärkte argumentiert. Und das ist dann der sogenannte Dutch Disease oder die holländische Krankheit, von der ihr vielleicht auch schon gehört habt. Das leitet sich aus einem Phänomen ab, das man in den 1960er Jahren in den Niederlanden beobachtet hat. Und zwar ist zum damaligen Zeitpunkt der Export von Erdgas sehr stark gestiegen in den Niederlanden. Ich denke, infolge von neu entdeckter Vorkommen.
Und in dieser Groningen.
Export,
also ein neues Gasfeld in Groningen.
Erdgas hat dann dazu geführt, dass der industrielle Sektor in den Niederlanden zumindest über einen gewissen Zeitraum hinweg relativ stark geschwächt wurde und auch die Exporte aus diesem Sektor heraus. Und ein Grund, warum das der Fall war, war nach Meinung vieler Forscher die Aufwertung der holländischen Währung, also der Gulden, infolge dieses Rohstoffbooms, dieses Erdgasbooms. Mhm. Und das kann man sich so vorstellen, dass durch den Export von Erdgas, den vermehrten Export, die Nachfrage nach Gulden auf den Devisenmärkten gestiegen ist. Also die Leute, die das Erdgas importiert haben, mussten entsprechend dann ihre Währung in Gulden tauschen. Durch diese höhere Nachfrage ist dann eben eine Aufwertung des holländischen Guldens gegenüber verwandten Währungen entstanden. Und Aufwertungen führen eben allgemein zunächst mal dazu, dass die inländische Produktion auf den Weltmärkten teurer wird. Das betrifft dann eben ja nicht nur den Rohstoffsektor, sondern auch alle anderen Sektoren. Vor allem dann natürlich die Sektoren, die zu einem großen Teil ihre Ware exportieren. Das ist ja dann vor allem eben der Bereich industrielle Fertigung.
Das heißt, die Terms of Trade, die sogenannten, haben sich aus Sicht der niederländischen Exportwirtschaft verschlechtert. Ne? Also Terms of Trade ist das Verhältnis aus Export- und Importpreisen. Und wenn der Gulden aufwertet, dann werden die Importe günstiger, also die Importpreise fallen tendenziell, während die Exportpreise tendenziell steigen. Und aus Sicht der Exportwirtschaft ist das eine negative Entwicklung, während das aus Sicht der niederländischen Konsumenten auch als zumindest teilweise positiv angesehen werden kann, wenn Importe günstiger werden.
Aus Sicht
werden.
Der Konsumenten ist es erstmal positiv, weil natürlich dann auch Waren in ausländischer Währung aus holländischer Sicht billiger geworden sind. Aber auch das kann ja negative Auswirkungen auf die heimische Volkswirtschaft haben, wenn es entsprechend zu einem Austausch in der Hinsicht kommt, dass die Leute mehr importieren und weniger heimische Güter konsumieren.
Ja.
Insofern wirkt das in dem Fall eher noch verstärkend. Das Phänomen ist jetzt nicht allein an eine Situation gebunden, in der wir flexible Wechselkurse haben. Es kann auch bei festen Wechselkursen auftreten. Also einem Regime, in dem die Notenbanken an den Devisenmärkten so eingreifen, dass der Wechselkurs der heimischen Währung gegenüber ausländischen Währungen etwa im Zeitverlauf konstant bleibt. Auch dann kann es zu diesem Dutch-Disease-Effekt kommen, weil wenn die Anpassung eben nicht über den Wechselkurs sich vollzieht, würde sie sich typischerweise über heimische Inflation vollziehen. Das heißt, die Güter würden dann in Gulden ausgedrückt teurer werden. Und auch das hätte wiederum eine reale Aufwertung der holländischen Währung zur Folge.
Ja.
Also auch in der Hinsicht eben eine Situation, in der holländische Waren gegenüber ausländischen Gütern teurer werden und damit die Wettbewerbsfähigkeit reduzieren.
Das würde natürlich den Druck erhöhen, also den Druck auf die Notenbank erhöhen, dass sie diese Strategie dann vielleicht irgendwann aufgeben, ne, wenn sie nicht mehr zu halten ist. Weil ich überlege gerade, ich war das erste Mal, dass ich in Argentinien war, war 2002. Und da war der argentinische Peso gerade vom US-Dollar entkoppelt worden. Mhm. Und das war ein für mich als Europäer sehr günstiger Aufenthalt, weil die Preise vor Ort doch erstaunlich gering waren. Aber für die Argentinier zu der Zeit war es schwierig. Ich weiß aber nicht genau, was da der Hintergrund war, ob das vielleicht auch mit einer holländischen Krankheit zu tun hatte oder vielleicht mit anderen Dingen.
Hm.
Ja. Also.
Ja, aber das ist richtig, klar. Also wenn irgendwann die Währung zu stark unter Druck gerät, muss die Notenbank natürlich sich gut überlegen, ob diese Strategie wirklich noch weiterführen kann, weil es ja dann immer auch mit einer Variation in der heimischen Geldmenge verbunden ist. Ich meine, irgendwo muss das Geld ja auch herkommen, mit dem die Notenbank an den Devisenmärkten interveniert.
Mhm.
Und dementsprechend beeinflusst das ja auch wiederum indirekt das Zinsniveau im Inland und damit auch die Inflation. Insofern ist es letztendlich klar, dass jetzt unabhängig davon, ob das Ganze jetzt über nominalen Wechselkurs zunächst mal läuft oder über heimische Inflation, dass dieser reale Preiseffekt letztendlich in jedem Wechselkursregime früher oder später auftreten wird.
Mhm. Ja, genau. Okay.
Ja, was natürlich auch dann noch ein Faktor sein kann, der das verstärkt, ist eine Verteuerung heimischer Produktionsfaktoren, ein Anstieg der Löhne, Anstieg der Kapitalrendite. infolge der verstärkten Nachfrage des ressourcenfördernden Sektors, die sich natürlich dann auch wiederum indirekt auf den Industriesektor auswirken würde. Der müsste dann auch entsprechend höhere Löhne zahlen. Das verteuert wiederum die Produktion und das verschlechtert zusätzlich die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrieproduktion auf den internationalen Märkten. Insofern auch hier mehrere Kanäle, die zu diesem Effekt führen können. Einschränken muss man dazu allerdings sagen, dass die Argumentation streng genommen so richtig nur dann gilt, wenn Kapazitäten einigermaßen ausgelastet sind. Also sprich, keine hohe Arbeitslosigkeit herrscht, keine starke Unterauslastung von Maschinen und sonstigem Produktionskapital. Weil sonst könnten die zusätzlichen Produktionsfaktoren, die der Rohstoffsektor benötigt, ja auch direkt aus der Unterauslastung gezogen werden. Also dann müsste es nicht so sein, dass aus anderen Sektoren Produktionsfaktoren abgezogen werden und dementsprechend würden die auch nicht direkt in Mitleidenschaft gezogen werden.
Das würde ja eigentlich dem widersprechen, dass der Ressourcenfluch bei manchen Ländern mit einem hohen BIP pro Kopf vielleicht gar nicht auftritt, ja, wie zum Beispiel in Norwegen. Norwegen hat ja auch Öl- und Erdgasvorkommen, von denen auch einiges exportiert wird, aber bei denen scheint es sowas wie ein Ressourcenfluch ja wohl nicht zu geben.
Ja, Norwegen ist ein krasser Ausreißer, aber wir können auch an Australien denken zum Beispiel, die USA letztendlich ja auch.
Ja.
Chile, also es gibt eine ganze Reihe von entwickelten Ländern mit hohem Pro-Kopf-Einkommen, die auch über eine reiche Ressourcenausstattung verfügen, die zumindest zu gewissen Zeiten ihrer Geschichte auch einen hohen Exportanteil im Blick auf ihre Rohstoffe aufgewiesen haben.
Ja, bei Chile ist es Kupfer in erster Linie. Ja. Ich wüsste nicht, was jetzt auf dem zweiten Platz bei denen kommt. Aber in erster
Australien
Linie
Kupfer. Kohle viel,
ja. Okay.
Insofern auch hier gleich schon mal zur Einschränkung vorneweg. Die Theorien, die wir hier diskutieren, haben offenbar zumindest keine Allgemeingültigkeit für alle Länder, an die man denken könnte.
Ja, ich hatte Norwegen, hatte ich jetzt erwähnt, weil man bei entwickelten Ländern wie zum Beispiel Norwegen ja davon ausgehen kann, dass die Produktionsfaktoren jetzt nicht unbedingt voll beschäftigt, aber gut ausgelastet sind.
Ne? Ja.
Im Gegensatz zu anderen Ländern wie denen, die du schon eingangs nanntest, wie Angola und ich weiß nicht, welche du, Venezuela zum Beispiel.
Sudan, Sudan. Nigeria.
Ja. Okay.
Klar, und ich meine, also auch gerade in den afrikanischen Ländern gibt es ja eine hohe Dunkelziffer, was die Arbeitslosigkeit anbelangt. Weil die ja zum Teil auch gar nicht amtlich erfasst ist, beziehungsweise die Leute sich auch gar nicht als arbeitslos begreifen, sondern eher als selbstständige Unternehmer oder Tagelöhner sozusagen, die eben ihre Arbeitskraft relativ flexibel an den Mann bringen.
Ja.
Da ist sowieso schon mal schwierig, eine Unterauslastung von Kapazitäten so richtig statistisch zu messen. Aber klar, wir können davon ausgehen, dass doch sicherlich ein großer Anteil an Produktionskapazität nicht ausgeschöpft ist. Und insofern kann man sich schon die Frage stellen, ob die Theorien, die ich jetzt erwähnt hatte, für diese Länder überhaupt Gültigkeit besitzen oder Gültigkeit besessen haben zu den Zeiten, in denen diese Marktöffnung stattgefunden hat.
Ich meine, wenn der Produktionsfaktor Arbeit nicht gut ausgelastet ist, warum sollte dann sowas auftreten wie das, was du anfangs sagtest, also dass dass eine Industrie, die plötzlich viel mehr Ressourcen exportiert als vorher, also weil zum Beispiel Ressourcen erst entdeckt werden und man dann mit der Förderung und dem Abbau beginnt und dann damit beginnt, diese zu exportieren, warum sollten diese Industrien jetzt Arbeitskräfte aus anderen Industrien abziehen, was du ja als negativen Effekt aufgeführt hattest, wenn es viele Arbeitslose gibt, die sie genauso nehmen könnten. Ja, ein guter Grund dafür wäre, dass Leute aus anderen Industrien über bestimmte Erfahrungen verfügen, die für diese Industrie hilfreich sind. Aber gut, wenn wir von Ressourcen sprechen, die recht leicht abzubauen sind.
Und vielleicht auch zumindest zum gewissen Teil auch viel physische Arbeit erfordern, die eben keine hohen Qualifikationsanforderungen setzt.
Ja.
Ist das schon ein Punkt, die man berücksichtigen muss.
Ja.
Ja.
Ja, also, dann hast du noch einen nennenswerten Freiheitsgrad hinsichtlich der Kapital- bzw. Arbeitsintensität, die du wählst, ne? Also wenn es viel körperliche Arbeit ist, die du aber auch von Maschinen erledigen lassen kannst, ja, dann und das hinsichtlich der Kosten keinen allzu großen Unterschied macht.
Ja.
Kannst du natürlich, ja, hast du einen Freiheitsgrad hinsichtlich der Zusammensetzung der Produktionsfaktoren, ja, die du wählst. Also entweder produzierst du mit, produzierst du recht arbeitsintensiv oder recht kapitalintensiv.
Ja. Was aber natürlich dann auch vom lokalen Lohnniveau abhängt.
Ja.
Man sollte ja erwarten, dass zumindest in der Tendenz die Arbeitsintensität in der im Rohstoffabbau in Entwicklungsländern etwas höher ausfällt als in den entwickelten Ländern. Also zum einen aufgrund des geringeren technologischen Niveaus in den Entwicklungsländern und zum anderen auch aufgrund des niedrigeren Lohnniveaus.
Ja, bestimmt. Ja,
ja, gut. Genau, also das wären zunächst mal ja zwei makroökonomische Theorien. Dann gibt es aber noch eine ganze Reihe an anderen Theorien. Eine fokussiert sich mehr auf die Rolle der internationalen Rohstoffmärkte und vor allem da auf das Phänomen, dass wir gerade in den letzten Jahren, aber auch zum Teil in den Jahrzehnten zuvor, eine starke Volatilität in der Preisentwicklung an den Rohstoffmärkten beobachten können. Also Rohstoffpreise schwanken tendenziell relativ stark, vor allem wenn wir an Erdöl denken, aber auch an viele Metalle. Und das kann natürlich auch eine Ökonomie für große Probleme setzen. Vor allem nämlich dann, wenn keine prozyklischen oder in dem Fall eher antizyklischen Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Man könnte sich ja versuchen, gegen so eine starke Preisvolatilität als rohstoffexportierendes Land abzusichern, indem man in guten Zeiten, also wenn die Preise relativ hoch sind, spart, um dann eben in schlechten Zeiten, wo man niedrigere Preise beobachtet und entsprechend niedrigere Exporteinnahmen, das Ersparte dann aufwendet, um damit den Einnahmeausfall auszugleichen. Das ist aber allerdings etwas, was wir auch gerade in vielen Entwicklungsländern eben nicht beobachten, dass zu sagen, nicht antizyklisch auf diese Volatilität reagiert wird, sondern vielmehr ein Phänomen zu beobachten ist, dass bei steigenden Preisen die laufenden Ausgaben ansteigen, aber wieder sinkenden Preisen nicht wieder zurückgehen. Also eine Art von, ja, Trägheitseffekt könnte man sagen.
Ja.
Dass zu sagen, steigende Preise vermutlich erstmal Ansprüche wecken, die dann eben bei sinkenden Preisen nicht so einfach wieder verschwinden.
Ist wahrscheinlich zu großen Teilen ein politisches Phänomen, ne? So ähnlich wie mit Gesetzen, die irgendwann verabschiedet werden, um ein bestimmtes Problem zu bekämpfen. Und wenn das Problem dann behoben ist, wird das Gesetz nicht automatisch wieder zurückgezogen oder abgeschafft, sondern dann bleibt es vielleicht erstmal bestehen, weil es einfach keiner mehr bemerkt oder, weiß nicht, weil die Notwendigkeit nicht so gegeben ist.
Genau, da sind wir im Grunde auch schon auf der institutionellen Ebene. In der Tat, entscheidend für die Argumentation ist hier, dass vor allem in Entwicklungsländern, aber auch in vielen entwickelten Ländern natürliche Ressourcen direkt oder indirekt von staatlicher Seite kontrolliert werden. Das kann man zunächst mal auch ökonomisch in der Hinsicht rechtfertigen, dass es sich ja um sogenannte Allmendegüter handelt oder Common Property Resources, die zum einen rivaler Natur sind. Sprich, wenn ich eine Tonne von einer bestimmten Rohstoffart abbaue, dann kann sie niemand anders mehr abbauen. Das heißt, ich erzeuge eine Knappheit, je mehr ich persönlich von einem gegebenen Rohstoff abbaue. Auf der anderen Seite aber zumindest in Abwesenheit von staatlicher Regulierung nicht Ausschließbarkeit herrscht. Also wenn es kein Gesetz gibt, das mir verbietet, einen bestimmten Rohstoff abzubauen, dann kann ich das einfach machen, ohne dass es unmittelbare Konsequenzen hätte, sprich auch ohne, dass ich irgendjemanden dafür bezahlen müsste. Ja, weil es ist ja zu sagen, zunächst mal eine Ressource, die irgendwo im Boden oder sonst wo rumliegt und per se niemanden gehört, niemanden Einzelnen.
Ja, das ist das, und, was dann dazu führt, dass zum Beispiel, also das nachwachsende Rohstoffe, wie zum Beispiel Fischbestände, ja, zu sehr oder zu schnell abgebaut werden, also dass die Meere überfischt werden, ne, weil eben niemand davon ausgeschlossen werden kann, Fischfang zu betreiben und kein Individuum oder kein einzelner Fischkutter irgendwie einen Anreiz hat, das aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive zu betrachten, sondern jeder hat den Anreiz, die Fische zu fangen, bevor andere es tun, weil wenn andere es tun, sind die Fische einfach weg. Und das führt dann zur Überfischung.
Ist natürlich Fischvorkommen sind immer so das klassische Beispiel. Aber im Grunde gilt es ja genauso für nicht nachwachsende Rohstoffe oder Rohstoffe, die nur sehr langsam sich regenerieren, wie fossile Ressourcen. Insofern haben wir natürlich, wie du schon sagst, das Problem, dass in Abwesenheit von staatlicher Regulierung es hier vermutlich zu einer übermäßigen Nutzung kommen wird, einen übermäßigen Abbau, weil eben der Einzelne bei seinem Abbau die gesellschaftlichen Folgekosten nicht berücksichtigt. Ne? Dass zu sagen, das Gut dann für alle knapper wird, je mehr er persönlich abbaut. Ja. Das führt eben in Wohlfahrtsbetrachtung zu einem übermäßigen Abbau im Vergleich zu der optimalen Abbaurate. Das wiederum schafft zunächst mal auch eine Begründung für staatliches Handeln. Das kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Es kann so aussehen, dass der Staat selbst die Förderung übernimmt in Form eines staatseigenen Unternehmens, wie es ja auch in der Vergangenheit in vielen, gerade Entwicklungsländern, der Fall war. Oder es kann eben in der Form geschehen, dass der Staat Konzessionen erteilt an privaten Unternehmen, um eben zu verhindern, dass jeder die Ressource abbauen kann. Also eine Art von staatlicher Monopolisierung, die sicherstellen soll, dass kein übermäßiger Abbau stattfindet.
Ich glaube, bei Jagdlizenzen ist das doch so, ne? Also wenn du eine Jagdlizenz hast, musst du doch genau nachweisen, wie viel du geschossen hast, damit die entsprechende Behörde.
Eine Jagdlizenz, das heißt, da hat man auch eine künstliche Hürde sozusagen, die verhindert, dass übermäßig der Wildbestand sozusagen dezimiert wird. Genau. Okay. Und das ist per se, wie gesagt, ökonomisch zu rechtfertigen. Problematisch kann es aber dann werden, gerade bei direkter Kontrolle des Staates, wenn eben auf Seiten der staatlichen Entscheidungsträger auch noch eigene, nicht gesellschaftliche Motive eine wichtige Rolle spielen. Und das kann man sich natürlich vor allem bei Politikern, vor allem in Demokratien vorstellen, die vielleicht nicht das primäre Ziel zunächst mal verfolgen, die gesellschaftliche Wohlfahrt bis über alle Zeiten hinweg zu optimieren, sondern auch ganz eigennützige Ziele verfolgen, zunächst mal vor allem wiedergewählt zu werden, aber vielleicht auch eben auch eigene materielle Interessen zu befriedigen, auch abseits der Öffentlichkeit und ja, sich an den vorhandenen Ressourcenbeständen zu bereichern. Mhm. Das könnte eben auch ein Grund sein, warum dieses antizyklische Verhalten gegenüber Preisschwankungen oftmals in der Realität gar nicht beobachtet werden kann.
Ah, ja. Ja, scheinbar scheint es ja auch eine Korrelation zu geben zwischen Ländern, in denen der Ressourcenfluch auftritt, oder zwischen dem Auftreten des Ressourcenfluchs und dem Niveau von Korruption und zivilen Konflikten sozusagen. Ne? Also viele der Länder, in denen der Ressourcenfluch scheinbar vorliegt, haben Probleme mit Bürgerkriegen und eben Korruption. Wobei da natürlich die Kausalität ganz schwer zu beurteilen ist. Ne? Also sowas wie Korruption oder auch gewalttätige Konflikte können ja verursacht werden dadurch, dass Rohstoffe entdeckt werden. Andererseits, wie soll ich sagen, andererseits könnte es natürlich auch sein, dass der Konflikt bzw. die Korruption dazu führt, dass im Kontext dieses Ressourcenvorkommens dann ein Ressourcenfluch auftritt. Ja. Oder es gibt noch irgendwie was Drittes, was da eine Rolle spielt. Also ich erinnere mich, dass ich in Jönköping eine Veranstaltung besucht habe zur Entwicklungsökonomik und da sagte der Dozent sowas wie, schaut euch mal an, welche Länder zur OPEC gehören. Die befinden sich alle so mehr oder weniger in Nähe des Äquators. Das heißt, die sind sich klimatisch auch mehr oder weniger ähnlich. Also vielleicht gibt es einen dritten Faktor, wie einfach Klima. Oder Beschaffenheit des Bodens und anderer Ressourcen, die einerseits damit zusammenhängen, dass es dort nennenswerte Ressourcenvorkommen gibt, wie zum Beispiel Erdöl. Also Venezuela, Nigeria, das sind ja so Länder, die sind äquatornah und sind OPEC-Mitgliedstaaten. Und andererseits kann sowas wie das Klima und die Beschaffenheit des Bodens auch wiederum ursächlich dafür sein, dass es in diesen Regionen der Welt mehr Konflikte gibt als in anderen Regionen. Ohne dass er jetzt erklärt hätte, was da genau der Mechanismus sein soll. Ne? Aber ich glaube, er wollte nur beispielhaft also verdeutlichen.
Dass es ein Zusammenhang sein könnte, weil beide Phänomene in Wahrheit von einem dritten Faktor abhängen. Also in dem Fall zu sagen, genau. Klimatisch bedingter Konflikte.
Genau, Klima war nur ein beliebiges Beispiel. Ne? Also wahrscheinlich könnte man sich noch diverse andere Dinge überlegen, die da irgendwie eine Rolle spielen.
Und was du gesagt hast, ist in der Tat auch Gegenstand einer sehr großen empirischen Literatur mittlerweile, die versucht, gerade den Zusammenhang zwischen Ressourcenreichtum, geringem Wohlstand und institutioneller Qualität als dritten Faktor zu untersuchen. Mhm. Ja. Und institutionelle Qualität jetzt in der Tat auch sehr multidimensional betrachtet. Da spielen Faktoren rein, die politische Stabilität natürlich, Freiheit von Korruption, Rechtsstaatlichkeit, allgemeine Transparenz des Regierungshandelns, Konzentration von Macht in den Händen weniger. Ja. Das sind alles verschiedene Aspekte, die irgendwo auch mit diesen beiden Faktoren, die wir betrachten, Wohlstand und Ressourcenreichtum, korrelieren und damit natürlich auch so ein bisschen den eigentlichen Zusammenhang vernebeln können.
Ja. Und interessant wird es, oder noch komplexer wird es deswegen, weil viele der ressourcenreichen Länder eine Kolonialgeschichte haben. Ne? Das heißt, hinsichtlich der Institutionen spielen da eben viele europäische Institutionen eine Rolle. Also die Institutionen, die aus den ehemaligen Ländern der Kolonialherren in die Kolonien übertragen worden sind, die eventuell auch gar nicht in diese Kolonien passen, etc.
Ne? Ja, oder allein schon auch die Grenzziehungen in den Ländern, ne? Die ja auch dann ethnische Konflikte befeuern kann, wenn plötzlich eben Stämme mit unterschiedlicher Tradition, auch unterschiedlichen religiösen Vorstellungen, auf einmal sich auf einem Staatsgebiet befanden und irgendwie miteinander klarkommen mussten.
Ja.
Auch das hat ja dann in der Vergangenheit vielfach zu Bürgerkriegen und bürgerkriegsähnlichen Situationen geführt, die natürlich auch den Wohlstand und die Wirtschaft eines Landes schwächen, unabhängig davon, ob jetzt das Land ressourcenreich ist oder nicht.
Ja.
Und insofern ist es sicherlich sehr schwierig, in diesem ganzen Konglomerat an historischen Entwicklungen und sicherlich auch der Kolonialgeschichte den isolierten Zusammenhang zwischen Ressourcenreichtum und Wohlstand feststellen zu können.
Ja,
und genau, es gibt so eine ganze Reihe an Faktoren, die auch damit zusammenhängen, kann ich ja noch mal ein paar nennen. Also es wird auch argumentiert in der Literatur, dass Ressourcenreichtum zu Unterinvestitionen gesamtwirtschaftlich führen kann, weil sozusagen dieser kontinuierliche Strom an Einnahmen, die das Exportgeschäft mit Rohstoffen mit sich bringt, verführerisch wirken kann in der Hinsicht, dass man sich eben auf die laufenden Einnahmen verlässt und nicht mehr investiert, also dementsprechend weniger spart und damit natürlich im Zeitverlauf die Kapitalausstattung immer mehr reduziert oder zumindest im Vergleich zum Ausland nicht ausreichend steigert.
Mhm.
Dann, was wir auch ein bisschen angesprochen haben, ist die Konzentration von,
Noch einmal dazu. Damit zusammenhängt, also zusammenhängend mit den Investitionen ist ja ein Problem auch noch, dass das Zinsniveau im entsprechenden Land recht volatil sein könnte, einfach dadurch, dass, wie du eben sagtest, die Rohstoffpreise auf den Weltmärkten recht volatil sind. Ne? Also wenn die, wenn das Exportieren mengen- und wertmäßig starken Schwankungen unterlegen ist oder vor allem wertmäßig aufgrund der Volatilität der Preise, kann sich das ja auch auf das Zinsniveau in dem Land auswirken, weil die Kapitalimporte und Exporte dementsprechend schwanken. Und wenn dann auch das Zinsniveau volatil ist, dann fehlt die Planungssicherheit in dem Moment, wo man investiert und also Schulden aufnimmt, hat man relativ viel Unsicherheit hinsichtlich des Zinsniveaus in der Zukunft.
Ja.
Ja, und möglicherweise investiert man zu einer Zeit, wo das Zinsniveau recht gering ist und irgendwann, wenn man sich dann refinanzieren muss, dann ist es deutlich höher als zuvor und dann bekommt man plötzlich Probleme, die man so nicht haben möchte und vielleicht auch nicht erwartet hatte.
Ja. Auch im Zusammenhang natürlich mit der Inflation dann wiederum zu betrachten. Also auch da ist ja dann vor allem die Realverzinsung entscheidend. Also wenn sozusagen ein Anstieg im nominalen Zinsniveau mit Inflation verbunden wäre, wäre das ja vielleicht aus Sicht der Unternehmen erstmal gar kein so großes Problem, weil sie ja auch entsprechend dann nominal mehr Einnahmen erzielen könnten, um eben die Verzinsung oder die Zinszahlungen für das investierte Kapital auch leisten zu können. Klar, durch die Inflation entsteht ja noch ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor im Hinblick auf die reale Zinsentwicklung, die eben ja nochmal das verstärkt, was du gerade argumentiert hast, dass die Investitionsunsicherheit in solchen Ländern allgemein relativ hoch ist und damit eben auch die Scheu, sich sozusagen über einen langen Zeitraum hinweg als Unternehmer zu engagieren.
Ja.
Dann wird auch argumentiert, dass die Entwicklung eines eigenständigen individuellen Unternehmertums in solchen Ländern durch den Ressourcenreichtum geschwächt sein könnte, im Zusammenhang mit dem Konzentrationseffekt, den wir auch schon angesprochen hatten. Wenn es so ist, dass Ressourcen von wenigen Unternehmen oder auch nur einem großen Unternehmen gefördert wird, sei es jetzt in staatlicher Hand oder in privater Hand, wird das in der Regel auch dazu führen, dass die finanziellen Ressourcen im jeweiligen Land sich relativ stark in den Händen weniger konzentrieren. Also es kommt zu einer sehr starken Elitenbildung im Zusammenhang mit der Ressourcenförderung, zugleich auch zu einer relativ begrenzten Produktdifferenzierung. Weil das, was im Rohstoffsektor angeboten wird, ist ja in der Regel dann ein stark homogenisiertes Gut. Also es wird dann eben Erdöl gefördert oder Erdgas, aber das Erdöl ist dann relativ homogen im Vergleich zu Industriegütern. Das heißt, es gibt relativ wenig Produktdifferenzierung in der Ökonomie. Und beides sind im Grunde Faktoren, die den Aufstieg von neuen Unternehmertypen, von großen Innovatoren, Erfindern in dem jeweiligen Land behindern können. Und nach der Wachstumstheorie von Schumpeter sind es ja gerade diese Innovatoren, die durch kreative Zerstörung auch das Wachstum nachhaltig in einem Land stärken können und es auch auf ein anderes Technologieniveau heben können. Insofern ist das eben auch ein Grund, warum solche Länder wenig Innovationen hervorbringen und eher schwach wachsen. Finde ich auch relativ plausibel von der Argumentation. Ist natürlich empirisch relativ schwierig nachzuweisen, weil sowas wie innovatives Unternehmertum nur schwer zu messen ist und auch die Anreize, die da mal zusammenhängen, nur schwer auf gesamtwirtschaftlicher Ebene zu quantifizieren sind.
Ja, stimmt.
Ja, dann noch ein Punkt, Mangel der Ausbildung von demokratischen Institutionen. Da sind wir wieder bei dem Faktor Institutionen. Das hat zunächst mal natürlich unmittelbaren Effekt auf die mögliche politische Stabilität im jeweiligen Land. Die Unzufriedenheit im Hinblick auf Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten könnte relativ groß ausfallen, zumindest im Zeitverlauf, wenn es dann noch eine wirtschaftliche Krise gibt. Das wiederum erhöht die Gefahr von bürgerkriegsähnlichen Situationen, die auch natürlich dann wieder die Wirtschaft schwächen werden. In Abwesenheit von demokratischen Entscheidungswegen wird es auch schwer sein, eine Kultur der dezentralen Entscheidungsfindung herauszubilden. Das heißt, diese Konzentration der Macht und der finanziellen Ressourcen in den Händen weniger könnte auch dazu führen, dass die Leute politisch eher inaktiv sind im Allgemeinen, keine große Initiative entwickeln, sich generell wenig Gedanken darüber machen, wie sich die Gesellschaft weiterentwickeln könnte, wie die Wirtschaft gestärkt werden könnte, auch wenig Interesse an Strukturwandel haben, also allgemein eine große gesellschaftliche Trägheit, die natürlich dann auch wiederum die Innovation und die Produktivitätssteigerungen im Land begrenzen könnte.
Und diese Konzentration muss ja gar nicht mal in dem betroffenen Land selber stattfinden. Ich weiß nicht, ob du da noch zu kommen möchtest, aber falls es ausländische Konzerne sind, die den Abbau der Ressourcen übernehmen, dann findet diese Konzentration vielleicht ganz woanders statt, während die Arbeit am Boden sozusagen, also die der im Wesentlichen der Abbau selber natürlich vor Ort stattfindet, aber die Planung und Verwaltung vielleicht bei BP oder bei irgendeinem anderen großen Konzern, der nicht direkt vor Ort sitzt.
Ja, genau. Und das ist dann eben eine Problematik im Zusammenhang mit den Wertschöpfungsketten, dass gerade in solchen Ländern, vor allem wenn es Entwicklungsländer sind, die Gefahr besteht, dass die eigentlich wertschöpfungsintensiven Teile der Verwertungskette, also die Verarbeitung in Industriegüter, die ja letztendlich der letztendliche Vertrieb nicht in den Ländern selbst stattfindet, sondern irgendwo im Ausland, also in Ländern vor allem, die das entsprechende Technologieniveau aufweisen und die Förderung, ja, im Grunde, dass die Förderung dann im Inland zwar stattfindet, aber die Förderung selbst zwar mit gewissen Arbeitsplätzen natürlich auch verbunden ist, aber vergleichsweise geringer Wertschöpfung. Mhm. Weil sozusagen die, naja, zumindest teilweise wenig technologieintensive Stufe ist.
Ich glaube, oft ist es doch so, dass selbst Raffinerien nicht direkt, sich nicht direkt vor Ort befinden, ne? Also ich habe von Öl und so eigentlich gar keine Ahnung, aber ich meine mal gehört zu haben, dass es erstaunlich oft so ist, dass das Öl erstmal ein ganzes Stück zur Raffinerie transportiert werden muss, anstatt es direkt vor Ort weiter zu verarbeiten.
Ja, letztendlich ist es eine Abwägung zwischen Transportkosten auf der einen Seite und ja, Produktionskosten der Raffinerie und auch der Technologie, die da eingesetzt wird, auf der anderen Seite. Und da Transportkosten auch durch immer größer werdende Öltanker am Zeitverlauf immer stärker gesunken sind, wächst natürlich auch der Anreiz für die chemische Industrie, die Raffinerien eher an den Standorten zu bauen, die im Hinblick auf Faktoren wie Qualifikation der Arbeitskräfte, Kapitalausstattung einen komparativen Vorteil aufweisen und nicht eben nicht mehr zwangsläufig in unmittelbarer Nähe der Förderanlagen.
Ja.
Das hätte dann eben in der Tat den Effekt, dass sozusagen ein großer Teil der Wertschöpfung ins Ausland fließt und damit nicht der heimischen Wirtschaft zugutekommt. Ja, und schlussendlich ein Faktor, den man auch in dem Zusammenhang noch anfügen kann, ist, dass auch auf politischer Seite eventuell eine Tendenz zur Überausbeutung von Ressourcen existiert. Gerade dann, wenn der Politiker wiedergewählt werden möchte, hat er natürlich einen Anreiz, auch in der Gegenwart für ausreichend Einnahmen zu sorgen. Und das kann er eben oft dadurch am besten, indem er die Förderung maximiert. Was aber dann wiederum im Umkehrschluss auch auf die Preise drücken kann, wenn das Land ein ausreichend großer Player auf den Weltmärkten ist und damit auch nachhaltig wiederum die Wettbewerbsfähigkeit und die Einnahmen aus dem Exportgeschäft belasten kann.
Ja, ich meine, also Exportnation zu sein im Bereich von Ressourcen kann ja auch viel mit Prestige und so zu tun haben, ne? Das wurde in Schweden wurde uns das damals so erklärt in so einer, ich glaube, es war so eine Einführungsvorlesung für alle ausländischen Studenten dort an der Uni und die alles in allem recht unterhaltsam war und ich meine, dass die eine Dozentin dann auch darauf einging, dass es so einen kleinen Nachbarschaftskonflikt, also in erster Linie freundschaftlichen und nicht ganz ernst gemeinten Nachbarschaftskonflikt zwischen Schweden und Norwegen gibt und was Schweden immer hatte und ich glaube teilweise auch heute noch hat, ist die Automobilindustrie, also so Unternehmen wie Volvo und Scania und Saab und Norwegen hatte immer die großen Rohstoffvorkommen. Ja. Und ja, für die Rohstoffvorkommen hat man natürlich nicht viel gemacht, aber sie sind einfach da. Oder was hat man da gar nichts dafür gemacht, außer sie zu entdecken. Aber trotzdem ist es irgendwie eine Quelle für ein gewisses Prestige.
Ja, und Norwegen hat es ja dann auch in der Tat geschafft, Schweden zunehmend den Rang abzulaufen. Ne? Also zumindest was ich da auch aus der Region mal gehört hatte, ist es ja offenbar mittlerweile so, dass eher die Schweden zum Arbeiten nach Norwegen gehen als umgekehrt.
Das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Also alles, was ich weiß, ist, dass es viele Leute gibt, die in Kopenhagen, also Dänemark, arbeiten, aber auf der anderen Seite des Öresund wohnen, also in Malmö beziehungsweise in der Umgebung, weil Kopenhagen oder die Region Dänemarks, so Nordost-Dänemark, so teuer ist, dass es sich tatsächlich lohnt, jeden Tag über die Brücke zu fahren, um zur Arbeit zu kommen. Aber im Falle von Norwegen weiß ich nicht. Ich war auch nie in Norwegen.
Zumindest wenn man sich die Einkommensentwicklung anschaut, die war ja dann doch, eigentlich sehr zufriedenstellend über die letzten Jahrzehnte in Norwegen.
Ja.
Insofern können wir Norwegen in der Tat auch als Ausreißer identifizieren. Aber man sieht natürlich auch, in Norwegen sind die Institutionen ganz anders als in Entwicklungsländern. Natürlich ein hohes Maß an politischer Stabilität, an Beteiligung der Bevölkerung. Ich glaube, auch im Korruptionsindizes schneidet Norwegen relativ gut ab im Vergleich zu anderen Industrieländern. Also das bestätigt schon so ein bisschen die Theorie, dass Institutionen eine große Rolle dabei spielen, wie sich Ressourcenreichtum in Wohlstand manifestiert.
Ja. Gut.
Ja, und vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, die empirische Debatte zum Ressourcenfluch ist sicherlich noch nicht abgeschlossen. Es gibt nach wie vor auch in den letzten Jahren eine ganze Reihe an neuen Papern, die mit neuen Datensätzen und auch neuen Interaktionstermen und ökonometrischen Modellen versuchen, das Phänomen zu ergründen. Und ich bin halt auch mal gespannt, was so rauskommen wird, wenn man nochmal neuere Indikatoren entwickelt, auch zur politischen Situation in Ländern. Da tut sich ja auch gerade, glaube ich, relativ viel in den Politikwissenschaften. Ob man da vielleicht noch mal etwas feiner herauskristallisieren kann, welche institutionellen Faktoren denn am wichtigsten sind, um sozusagen Ressourcenreichtum auch in gesellschaftlichen Wohlstand zu kanalisieren. Mhm. Wir sehen jetzt ja gerade die Situation in Venezuela, wie das eskaliert. Ich meine, Venezuela war ja vor, 10, 20 Jahren auch noch ein politisch sehr stabiles Land, zumindest im Vergleich zu den Anrainerstaaten. Da hatte man ja gedacht, das ist auch vielleicht eher eine Ausnahme vom Ressourcenfluch. Mhm. Aber aktuell sieht es ja eher so aus, als läuft das da komplett in die falsche Richtung. Und das wäre ja auch mal spannend zu untersuchen, an welcher Stelle die vielleicht auf den falschen Weg eingebogen sind, wie diese Entwicklung, die wir aktuell beobachten, wirklich begründet ist.
Ich weiß gar nicht, wie politisch stabil Venezuela jetzt zumindest vorübergehend war. Also ich habe meine Schwester, die ein bisschen jünger ist, die ist 2002 als Austauschschülerin nach Venezuela gegangen. Mhm. Und damals war noch Hugo Chavez der Präsident. Mhm. Und das waren ziemlich schwierige Zeiten, weil dann gab es irgendwann einen Nationalstreik und das Benzin wurde knapp. Bei Lebensmitteln weiß ich gar nicht so genau. Und irgendwann hat dann das Auswärtige Amt die Empfehlung rausgegeben, dass deutsche Staatsbürger das Land verlassen sollten. Und kurz davor, oder vielleicht wenige Wochen davor, hatte die Austauschorganisation, glaube ich, genau dieselbe Devise herausgegeben. Ich weiß nicht, inwiefern das Befehle oder Anordnungen waren oder ob es vielleicht mehr gut gemeinte Tipps waren. Mm, aber meine Schwester hat dann nach einem halben Jahr das Land verlassen und ist dann nach Mexiko gegangen. Also es war damals auch schon unruhig und das ist ja jetzt fast 17 Jahre her. Darüber hinaus, also was jetzt die Geschichte Venezuelas genau ist und wie stabil es da vielleicht mal war, kann ich gar nicht sagen. Ich habe mich da nie näher mit befasst. Ja, aber im Moment geht es da natürlich drunter und drüber.
Und ich meine, zuvor hatten sie ja zumindest noch ein formelles demokratisches System, insofern, dass es freie Wahlen gab oder geben sollte zumindest. Mhm. Das wird ja auch aktuell sehr stark in Zweifel gezogen, ob das zuletzt noch der Fall war. Aber zumindest hat man jetzt ja den Eindruck, dass es doch sehr stark bergab geht. Und ich fände es auch an dem Beispiel mal interessant zu untersuchen, woran es jetzt genau gelegen hat, ob es jetzt sozusagen Einfluss von außen war oder eher Entwicklung im Innern und was das Ganze dann eben auch mit den Erdöleinnahmen zu tun hat. Weil es gibt ja auch viele, die meinen, dass auch durch die starke Volatilität in den Erdölpreisen in den letzten Jahren besonders Venezuela starke Mitleidenschaft gezogen wurde.
Ja, also ich habe mich mit dem ganzen Thema Ressourcenfluch nie so wirklich intensiv auseinandergesetzt, eigentlich nur im Rahmen dieser einen Veranstaltung, die ich eben schon mal erwähnt hatte. Aber du sagtest ja eben, die Debatte ist noch nicht abgeschlossen. Also
zumindest erweckt die Literatur den Eindruck, dass sie noch nicht abgeschlossen ist.
Ja, ich glaube, das ist sicherlich richtig. Ist immer
so die Frage, also vielleicht wurde auch noch nicht von allem was dazu gesagt. Mhm. Also noch nicht jeder hat das gesagt, was auch eigentlich jeder andere schon gesagt hat, aber es gibt auf jeden Fall immer noch neue Paper dazu und vielleicht auch nochmal die eine oder andere neue Erkenntnis.
Ja, aus meiner Perspektive ist das ganze Thema einfach so komplex, dass ich gar nicht davon ausgehen würde, dass so ein Abschluss überhaupt möglich oder absehbar ist. Ne? Also da spielen so viele Faktoren eine Rolle.
Ja, und es ist natürlich auch eine Makrotheorie, und das heißt ja allein schon mal dadurch, dass es eine Makrotheorie ist, dass wir nur eine begrenzte Zahl an Beobachtungen haben. Und auch nur über einen begrenzten Zeitraum hinweg.
Ja, ich glaube, die ganze
Debatte. Damit können wir gar nicht abschließend die Wirkung sämtlicher detaillierter Einflussfaktoren bemessen.
Ja, ich war einfach immer so davon ausgegangen, dass die Debatte um den Ressourcenfluch schon recht alt ist oder alt sein könnte, weil Ressourcenabbau ist ja schon sehr, sehr alt an sich. Aber ist es, glaube ich, gar nicht, ne? Also du hattest ja gesagt, dass die holländische Krankheit ein Phänomen ist, das in den 60er Jahren, also 1960er Jahren aufgetreten ist. Und ich glaube, daraus hat sich dann der Begriff Ressourcenfluch oder das Forschungsgebiet erst entwickelt, ne?
Ja, ich meine, das war ja auch die Zeit, in der die Entwicklungsökonomik sich als eigenständiges Fach etabliert hat. Und ich denke, deren Genese hängt eben auch stark mit dieser Theorie zusammen. Zumindest war eben das auch ein Argument der Schule, die sich eher für Importprotektionismus einsetzt, dass man so ein bisschen eben auch dann die Entwicklungsländer von der Abhängigkeit an der Export der Rohstoffmärkte schützen muss.
Ja.
Insofern, glaube ich, geht das so ein bisschen Hand in Hand mit der Entwicklung von entwicklungsökonomischen Vorstellungen. Das wäre ja eben diese Zeit 1950er, 1960er, 1970er.
Glaubst du, dass es beim Tourismus einen ähnlichen Effekt geben könnte? Ich habe immer so das Gefühl. Ja. Also ich meine jetzt nicht Tourismus in Städten, ne, oder Regionen, die sich über lange Zeit entwickelt haben, sondern ich meine jetzt Tourismus in Gebieten, wo die Attraktivität als Reiseziel in erster Linie aus der landschaftlichen Schönheit resultiert, sagen wir mal so. Ja? Also da habe ich oft das Gefühl,
dass sozusagen zu viele Arbeitskräfte im Tourismussektor gebunden sind.
Genau, und wenige Spillover-Effekte.
Und zu starke Abhängigkeit entsteht, ja.
Ja, ja, ja. Im Grunde genommen exportierst du eine Dienstleistung, nur dass die halt abgeholt wird.
Der tertiäre Sektor, der dann die Falle darstellt.
Ja.
Also als Tourismusdienstleistung betrachtet, ja.
Ja, ja, also das Angebot oder die Idee, aus einer Region eine Tourismusregion zu machen, kommt ja oft infolge eines wirtschaftlichen Abschwungs. Ne? Also auch im Ruhrgebiet, wenn dann alte Industrie Gebäude oder Gelände umgewidmet werden oder wenn neue Verwendungszwecke gesucht werden. Ja, viel davon ist Kultur oder ja irgendetwas anderes, was Leute bzw. Touristen anlocken soll. Ja, ist nicht unbedingt aus aller Welt, aber zumindest aus angrenzenden Regionen oder so. Gut, in anderen Regionen ist es einfach, mir fällt jetzt gerade nicht so wirklich ein Beispiel ein, aber wenn du irgendwo ein Land hast, wo ein Land, das vielleicht eine Zeit lang vom Fischfang gelebt hat, ja, und irgendwann sind keine Fische mehr da, dann fangen sie vielleicht an, kleine Hotels zu bauen und Bungalows, um irgendwie Touristen anzulocken. Mhm. Ja, weil ist eine recht einfache Idee.
Ja.
Ja, aber die Falle ist dann vielleicht eine ganz ähnliche wie beim Ressourcenexport.
Ja. Ja. Wobei da dann die Wechselwirkung mit der politischen Sphäre eine andere sein sollte, ne? Weil Touristen natürlich dann, sollte man meinen, sehr sensitiv auf politische Instabilität reagieren würden, auf ja bürgerkriegsähnliche Zustände.
Ja. Ja, da stellt das dann eher so eine Art Volatilitätsproblem dar, ne? Also, wenn das jetzt eine Region ist, wo du mal mehr, mal weniger politische Stabilität hast. Wobei, naja, gut, aus Sicht der Touristen, die nur für ein, zwei, drei Wochen vor Ort sind, natürlich nicht so
sehr. Ja, gut, aber auch da haben Sicherheitsprobleme natürlich einen hohen Stellenwert.
Ja.
Und gerade, denke ich mal, wenn du als Tourist überlegst, besuche ich jetzt diese Stadt mal kurz in dem Land oder in einem anderen Land, wird schon die Frage eine große Rolle spielen, ob ich mich da sicher und frei bewegen kann.
Ja, sicher. Naja.
Insofern glaube ich, ist das vielleicht ein Faktor, der einem Touristenfluch etwas entgegenstehen könnte, dass man dann sagt, naja, wenn ein Land eher stärker sich in Richtung Tourismus entwickeln möchte, wird es vielleicht auch bestrebt sein, sich zumindest nach außen hin ein
etwas angenehmeres Antlitz zu verschaffen. Mhm. Und das könnte ja auch dann wiederum positiv sich auf die wirtschaftliche Entwicklung allgemein auswirken.
Ja. Ja, es sei denn, es bildet sich dann so eine Diskrepanz heraus zwischen dem, wie es wirklich ist und dem, wie es scheinen soll, ne? Also wenn wenn Äußerungen von bestimmten Leuten, von Journalisten, von Oppositionellen unterdrückt werden, um das schöne Bild zu wahren, dann werden ja Probleme vielleicht eher verschärft.
In heutigen Zeiten, das merkt man jetzt ja auch bei vielen Anlässen. Mhm. Es wird immer schwieriger, auch für Machthaber die Wahrheit unter der Decke zu halten. Und wenn dann sowas erstmal in die Öffentlichkeit gelangt, multipliziert es sich unheimlich schnell, kann dann durchaus verheerende Wirkungen entfalten.
Ja, stimmt. Zumindest von außen betrachtet kann man den Eindruck bekommen. Ne? Ich weiß nicht, ob es immer im Inland sich genauso anfühlt. Also ob da der Effekt immer derselbe ist, dass man Lügen nicht unter der Decke halten kann und dass die Wahrheit irgendwann ans Licht kommt.
Klar, ich meine, also für Bewohner des Landes, die vielleicht auch einer dauerhaften Propaganda ausgesetzt sind, mag es schwieriger sein, dann auch die Wahrheit zu durchschauen. Aber Touristen haben natürlich auch nochmal andere Informationskanäle.
Ja.
Die wird es schwieriger sein zu täuschen.
Ja, genau. Naja, gut. Wolltest du noch was zum Carbon Curse sagen? Also Ressourcenfluch bzw. Ressourcenfalle heißt ja auf Englisch Resource Curse, falls wir es noch nicht gesagt haben. Und du sagtest, es gäbe mittlerweile eine Debatte um sowas wie den Carbon Curse.
Ach so, ja gut, das kann ich noch kurz ansprechen. Das geht dann eher in die umweltökonomische Richtung, ist aber auch relativ intuitiv. Das ist kurz ausgedrückt das Phänomen, dass ressourcenreichere Länder auf der einen Seite ja einen geringen Pro-Kopf-Wohlstand aufweisen, aber auf der anderen Seite zugleich relativ hohe Pro-Kopf-Emissionen, was Treibhausgase anbelangt, vor allem CO2.
Ja.
Das ist letztendlich eine unmittelbare Implikation der Tatsache, dass diese Länder tendenziell über einen relativ stark ausgeprägten primären Sektor verfügen und zugleich eben, die Rohstoffe, gerade wenn es fossile Rohstoffe sind, die sie im Inland abbauen, auch im Inland einsetzen, in entsprechend energieintensiven Industrien, die ihrerseits wiederum auch viel CO2, Methan und andere Treibhausgase emittieren.
Okay, gut. Aber also die Emission wird immer da gemessen, wo sie dann verursacht wird und dem liegt jetzt nicht zugrunde.
Die inländischen Emissionen.
Ja. Nee, aber ich meine, wenn jetzt Nigeria Erdöl nach Deutschland exportiert und das Öl hier verbrannt wird und hier die Emissionen entstehen, das ist deutsche Emission.
Es geht wirklich um die inländische Nutzung der im Inland abgebauten fossilen Rohstoffe.
Mhm. Ja, gut. Sollen wir das Thema hier erstmal abschließen?
Ja,
wolltest du noch?
Ich auch.
Okay. Ja. Wir sind ja eigentlich auf einer Mission. Ich glaube, am Anfang haben wir es nicht angesprochen. Die Mission sieht so aus, dass wir die kürzeste Episode unserer Geschichte produzieren wollten. Wir haben nur noch ein Thema, das dauert nicht allzu lang. Und zwar wollte ich nochmal erklären, was denn der Cobra-Effekt ist. Der Grund dafür ist, dass ich in der letzten Episode angesprochen hatte, also ich war ja verschiedene Maßnahmen durchgegangen, die das Zechensterben und den Rückgang des deutschen Steinkohlenbergbaus betreut und verwaltet haben. Und eine dieser Maßnahmen sah ja so aus, ich glaube, es war die erste, die ich genannt hatte, dass den Kraftwerksbetreibern, die neue Kraftwerke bauen, in denen sie Gemeinschaftskohle einsetzen, Steuerfreiheit bei der Auflösung von bestimmten Rücklagen genießen. Und dann hatte ich noch erwähnt, dass sich so zwei Passagen im Gesetzestext finden, die eindeutig den Zweck haben, dass die Maßnahme auch das beabsichtigte Ziel erreicht und dass die Kraftwerksbetreiber nicht irgendwie von der Steuerfreiheit profitieren, ohne tatsächlich mehr Gemeinschaftskohle einzusetzen. Also Gemeinschaftskohle ist ja die Kohle, die im Gebiet der Montanunion abgebaut wird. Und die Maßnahme hatte den Zweck, die Nachfrage nach Gemeinschaftskohle zu sichern oder sogar zu steigern. Und wenn das Gesetz musste eben so verfasst werden, dass sichergestellt wird, dass dieses Ziel auch erreicht wird und dass nicht Subventionen verteilt werden, ohne dass tatsächlich unterm Strich mehr Gemeinschaftskohle nachgefragt wird. So, das muss nicht unbedingt ein Beispiel für einen Cobra-Effekt sein. Warum genau, kann ich gleich noch näher erklären. Cobra-Effekt beschreibt im Wesentlichen eine Maßnahme, die das Gegenteil des beabsichtigten Effektes bewirkt. Also bei der Maßnahme, die ich eben erwähnt hatte, war der beabsichtigte Effekt der, dass mehr Gemeinschaftskohle nachgefragt wird als zuvor, würde die Maßnahme aber unterm Strich dazu führen, dass weniger Gemeinschaftskohle nachgefragt wird als zuvor, würde man da vom Cobra-Effekt sprechen. Ich hatte irgendwo gelesen, dass man das auch umgangssprachlich als Verschlimmbessern bezeichnen könnte. Das ist so halb richtig, halb falsch, würde ich sagen. Verschlimmbessern könnte ja auch bedeuten, dass ich, weiß ich nicht, wenn ich eine Übungsaufgabe für die Studenten überarbeite, weil ich bestimmte Probleme identifiziert habe, dass ich dann unterm Strich eine Aufgabe habe, die schlechter ist als die ursprüngliche Aufgabe, weil ich mich irgendwie verrannt habe. Das wäre ja schon verschlimmbessern, aber Cobra-Effekt hat mit bestimmten Anreizwirkungen zu tun. Das Konzept ist eigentlich ziemlich leicht. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen verständlich erklärt bekomme. Das geht zurück, und das war mir nicht klar, der Begriff Cobra-Effekt geht zurück auf Horst Siebert. Sagt dir eventuell was. Horst Siebert hat nämlich ein Buch geschrieben namens Der Cobra-Effekt, wie man Irrwege der Wirtschaftspolitik vermeidet. Horst Siebert war von 1989 bis 2003 Präsident des Instituts für Weltwirtschaft hier in Kiel und hatte dementsprechend dann den Lehrstuhl für theoretische VWL an der Christian-Albrechts-Universität inne. Daher kannte ich den Namen, aber mir war nicht klar, dass der den Begriff Cobra-Effekt geprägt hat. Und außerdem war mir nicht klar, dass dieser Begriff so jung ist. Ich habe mir jetzt nicht notiert, wann er dieses Buch veröffentlicht hat. Vielleicht hat er den Begriff auch vorher schon geprägt durch Paper, die er geschrieben hat oder so. Aber der Begriff als solcher kann nicht viele Jahrzehnte alt sein. Und im englischen Sprachraum ist er auch bekannt. Oder unter englischsprachigen Ökonomen, sagen wir mal. Gut. Also bis 2003 war er Präsident des IFW, das heißt, er war direkter Vorgänger von Dennis Snower. Oder nicht direkt, da scheint es irgendwie, da gibt es irgendwie so eine anderthalbjährige Lücke. Snower hat 2004 begonnen und gibt die Präsidentschaft, oder seine Präsidentschaft endet ja jetzt mit, ich glaube jetzt mit dem Februar. Also er hatte eine Abschiedskonferenz und eine Abschiedsvorlesung vor so ein, zwei Wochen. Ich war nicht da, ein paar von unseren ehemaligen Kollegen waren wohl da, ich nicht. Und jetzt ab März übernimmt ja dann Gabriel Felbermeier, ehemals IFO-Institut und LMU München. Gut, also Horst Siebert hat den Begriff geprägt und beziehen tut er sich damit auf ein Ereignis aus Delhi in Indien, das zur Zeit der britischen Kolonialherrschaft stattgefunden hat. Ich muss aber vorwegschieben, dass es da scheinbar keine wirklichen historischen Belege für gibt, sondern das sollte eher als Legende angesehen werden. Also es gab in Delhi wohl eine Kobra-Plage und ein Gouverneur, ein Brite, hat dann ein Kopfgeld verhängt pro gefangener Kobra. Das heißt, die Leute vor Ort sollten losziehen. Also es sollte ein Anreiz geschaffen werden für die Leute, um loszuziehen, Kobras zu fangen und diese dann abzugeben. Bei irgendeiner Behörde oder bei den Kolonialherren. Ne? Das führte dann aber nicht dazu, dass die Leute einfach nur losgelaufen sind, um frei laufen kann man ja nicht sagen, aber frei lebende Kobras einzufangen. Sondern die Prämie war wohl so hoch, dass viele beschlossen haben, Kobras zu züchten. Und das haben dann die Kolonialherren irgendwann bemerkt, möglicherweise, weil sie sich gewundert haben, dass so viele Kobras abgegeben wurden, und haben dann beschlossen, dass sie die Prämie wieder abschaffen. Aber zu dem Zeitpunkt hatten ja viele Leute schon mit der Zucht der Kobras begonnen. Und als es dann keine Prämie mehr gab, haben sie einfach die gezüchteten Kobras freigelassen. Und unterm Strich hatte sich dann die Zahl der Kobras vervielfacht und nicht reduziert. Und die Maßnahme, die eigentlich die Intention hatte, die Zahl der Kobras zu verringern, hat das genaue Gegenteil dessen bewirkt. So, und darauf geht der Begriff Kobra-Effekt zurück. Was ich nicht so ganz plausibel finde,
ist. Aber heißt das jetzt, ist es jetzt einfach eine Sammelbezeichnung für alle Arten von Fehlanreizen? Oder jetzt spezifisch darauf bezogen, dass sozusagen das Gegenteil dessen erreicht wurde, was beabsichtigt war?
Also ich befürchte, das hängt damit zusammen, wen du fragst. Also vielleicht versteht da jeder so ein bisschen was anderes drunter. Ich habe das Buch von Herrn Siebert jetzt natürlich noch nicht gelesen. Muss ich vielleicht mal nachholen. Aber ich persönlich würde ich finde, man sollte die Definition eher eng fassen und sagen, Kobra-Effekt liegt nur dann vor, wenn auch tatsächlich das genaue Gegenteil eingetreten ist. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, weil es gibt andere Fehlanreize, die dem ähneln und wofür es schon Begriffe gibt. Und eigentlich müsste es ausreichen, wenn Kobra-Effekt wirklich nur das, nur diesen gegenteiligen Effekt bezeichnet. Was ich noch sagen wollte ist, an dieser ganzen Legende ist so ein bisschen unplausibel meines Erachtens, dass die Leute nach Abschaffung der Prämie dann die gezüchteten Kobras nicht getötet, sondern freigelassen haben. Weil, also das Problem mit den Kobras ist ja wohl, dass sie giftig sind. Ne? Deswegen gab es überhaupt die Kobra-Plage. Also die stellen eine gewisse Gefahr dar. Wenn du sie einfach freilässt, ja, dann würdest du das wahrscheinlich nicht im Garten vom Nachbarn machen oder in deinem eigenen, ja, sondern dann fährst du erstmal ein Stück und lässt sie dort frei. Der Plan war ja sowieso, die Schlangen zu töten, weil ich glaube, um die Prämie zu kassieren, musst du dann die Schlangenhaut irgendwie abgeben. Und dazu musste die Kobras vorher töten. Also warum sie die lebendig freigelassen haben, erscheint mir nicht so ganz plausibel. Aber gut, wie gesagt, das ist ja sowieso eine Legende. Und naja, unterm Strich haben die Leute sich ja rational verhalten. Ne? Also was sie gemacht haben, war ja letztendlich nichts anderes als nachhaltiges Wirtschaften mit einer nachwachsenden Ressource, also mit Schlangen eben. Und ja, das vielleicht war die Prämie einfach falsch gewählt. Ne? Also wenn du, solange die gezahlte Prämie pro Kobra über den Grenzkosten der Kobrazucht liegt, hast du natürlich einen Anreiz, eine weitere Kobra zu züchten. Ja? Wenn die Kosten der Zucht über den Kosten des Kobra-Fangens liegen, dann hast du natürlich ein Intervall für so eine Prämie, wo du lediglich einen Anreiz auslöst, Kobras zu fangen, aber keinen Anreiz, Kobras zu züchten. Es kann natürlich aber auch sein, dass das Fangen freier Kobras aufwendiger und kostspieliger ist als das Züchten von Kobras.
Und gefährlicher eventuell.
Und gefährlicher. Ja, genau. Also vielleicht ist es deswegen kostspieliger. Oder wenn die Prämie schon eine Zeit lang existiert und die Leute bereits einige Kobras gefangen haben, ja, dann hast du natürlich mit der Zeit immer weniger freie Kobras und alleine dadurch wird es immer aufwendiger, weitere Kobras zu fangen. Ja, also ich weiß nicht, ob man durch eine geringere Prämie hier vielleicht das gewünschte Ziel erreicht hätte, möglicherweise. Aber wie gesagt, genauere Informationen gibt's zu dem hier nicht.
Aber was für Beispiele beschreibt er dann in seinem Buch?
Ja, da habe ich mich noch nicht genauer mit auseinandergesetzt. Okay, also da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Das ist auch irgendwie, ich glaube, oder zumindest die letzte Auflage ist irgendwie von 2002, 2003 oder so. Ich meine, ich hatte bei Amazon mal geguckt, ob man das noch bekommt. Und das ist zumindest als E-Book, glaube ich, gar nicht verfügbar. Also das kriegst du vielleicht noch als Taschenbuch oder als gebundene Ausgabe oder so. Achso, ich glaube, ich hatte auch nachgeschaut, ob die Bibliotheken hier in Kiel das führen. Und ich meine, ich hätte nichts gefunden.
Ja, gut, wenn die es nicht mal in Kiel führen, wenn das wahrscheinlich anderswo erst recht nicht führen. Ne?
Ja, komisch, ne? Also, zumindest bei der ZBW hätte ich gedacht, dass sie das vielleicht, dass sie einfach routinemäßig alle Veröffentlichungen der Präsidenten aufnehmen. Aber gut, vielleicht muss ich nochmal gucken. Vielleicht habe ich es einfach nicht gefunden. Gut, es gibt ein anderes Beispiel für einen Cobra-Effekt. Und zwar aus Hanoi in Vietnam. Das hat sich abgespielt zur Zeit der französischen Kolonialherrschaft. Und das war eigentlich ganz ähnlich. Die hatten keine Cobra-Plage, sondern eine Rattenplage. Und dann wurde auch ein Kopfgeld verhängt. Mhm. Allerdings mussten nicht vollständige Ratten abgegeben werden, um die Prämie zu kassieren oder das Kopfgeld, sondern lediglich der Rattenschwanz und mehr nicht. Mhm. So, und irgendwann haben dann die Kolonialherren bemerkt, dass auf den Straßen so viele Ratten mit abgetrenntem Schwanz rumlaufen und haben sich dann gedacht, da stimmt doch irgendwie was nicht, das muss doch zu tun haben mit unserem Kopfgeld. Mhm. Ja, natürlich hatte es das, denn die Leute haben die Ratten nicht etwa getötet, sondern sie haben einfach nur die Schwänze abgeschnitten, in der Hoffnung, dass die Ratten sich dann weiter fortpflanzen und neue Ratten zeugen, die sie dann wieder zu Geld machen können. Und dann wurde also wohl auch
intertemporales Optimierungskalkül.
Ja, genau. Eigentlich auch vollkommen offensichtlich, ne? Also, warum lässt du dir nicht dann die komplette Ratte abgeben? Ob das jetzt, vielleicht hatte das mit irgendwelchen Krankheiten zu tun oder so, dass sie nicht die komplette Ratte oder ja, dass sie nicht viele tote Ratten bei sich sammeln wollten oder ich weiß es nicht, aber das war die Maßnahme und die ist also auch gescheitert, wurde sicherlich recht bald wieder abgeschafft und für diese Begebenheit gibt es tatsächlich auch historische Belege im Gegensatz zu der Cobra-Plage. Und ich hatte was von einem Historiker gelesen, der sagte, ja, genau deswegen sollte man eigentlich nicht vom Cobra-Effekt sprechen, weil das eventuell nur eine Legende ist. Wir sollten vom Ratten-Effekt sprechen. Aber in dem, was ich gelesen habe, habe ich jetzt nicht den Hinweis gefunden, dass es in Hanoi tatsächlich zu einem Anwachsen der Rattenpopulation kam. Sondern es war wohl einfach nur so, dass die Leute die Ratten nicht getötet haben. Ne? Mhm. Und da sind wir bei deiner Frage, was jetzt genau der Cobra-Effekt sein soll. Und ich hatte ja gesagt, dass ich es für sinnvoll halten würde, wenn das nur den Fall bezeichnet, wo auch wirklich der gegenteilige Effekt eintritt. Und das scheint hier in diesem Fall nicht passiert zu sein. Mhm. Also würde ich sagen, sollte man nicht vom Ratteneffekt sprechen, wenn man eben genau das meinen möchte. Gut, ich habe aber noch ein letztes Beispiel, auch mit ein bisschen mehr Relevanz für die heutige Zeit. Und zwar stammt das aus Mexiko-Stadt im Jahre 1989. Mexiko-Stadt ist ja eine Megastadt. Also Megastadt, eine Megastadt beginnt, glaube ich, bei 10 Millionen Einwohnern. Da liegen die locker drüber. Nur das wahrscheinlich keiner weiß, wie viele Leute da wirklich leben. Und die hatten ein Problem mit einer hohen Luftverschmutzung. Und dann haben sie sich überlegt, wie sie dem entgegenwirken können und wie sie für etwas mehr saubere Luft sorgen können und haben dann letztendlich Fahrverbote verhängt. Die ganze Maßnahme ist...
kommt dann bekannt vor, ja.
Ja, genau. Das, was sie gemacht haben, ist, wenn ich es runterbreche, dann haben sie es verboten, die Fahrzeuge an bestimmten Tagen zu benutzen. Also was ich meine ist...
sowas wie ein autofreier Sonntag.
Ja, genau. Aber es war nicht für alle der Sonntag, sondern es war für jedes Auto ein anderer Wochentag. Und das richtete sich nach den Kennzeichen. Ja, also zum Beispiel alles, was auf 1 und 2 endet, darf am Montag nicht bewegt werden. Alles, was auf 3 und 4 endet, darf am Dienstag nicht bewegt werden und so weiter. Ist ein bisschen komplexer, hatte auch irgendwie mit Uhrzeiten zu tun und so und einer Unterscheidung zwischen Werktagen und Wochenenden. Aber im Wesentlichen sah es so aus, dass die Leute ihren PKW nur an 6 von 7 Tagen in der Woche benutzen durften. Also das Fahrverbot bezog sich eben nicht auf die Menschen oder auf die, ja, oder auf die Fahrer, sondern ganz konkret auf die Fahrzeuge. Und was die Leute dann gemacht haben, war, dass sie sich Zweitfahrzeuge zugelegt haben. Ja, also sie hatten ein Fahrzeug, mit dem sie vielleicht am Donnerstag nicht fahren durften. Und dann haben sie sich ein zweites Fahrzeug zugelegt, mit dem sie am Donnerstag doch fahren dürfen. Und diese Zweitfahrzeuge waren natürlich oft alte, günstige Autos, für die sie ja nicht mehr viel bezahlen mussten bei der Anschaffung, die dann aber tendenziell recht ungünstige Abgaswerte aufwiesen. Ja, also diese Maßnahme hatte scheinbar nicht den gewünschten Effekt auf das Verkehrsaufkommen, weil viele Leute dann unterm Strich immer noch an allen Tagen der Woche Auto gefahren sind, aber an einem Tag der Woche eben mit einem Auto, das noch höhere Abgaswerte aufweist als das Erstfahrzeug. Die Überlegung war wahrscheinlich eine andere. Die Überlegung war vielleicht, dass zwei Leute, also dass, wie sagt man, dass Mitfahrgelegenheiten gebildet werden, ne? Also so Carpooling, also dass zum Beispiel zwei Leute, die einen ähnlichen Weg zur Arbeit haben, weil sie entweder Kollegen und oder Nachbarn sind, dass die dann sagen, okay, du darfst am Dienstag nicht fahren oder dein Auto darf am Dienstag nicht fahren, meines nicht am Freitag. Dann fahren wir zumindest an diesen beiden Tagen zusammen. Ne? Am Dienstag nehme ich dich mit, am Freitag nimmst du mich mit, Problem gelöst. Dann hättest du natürlich ein paar weniger PKWs auf der Straße.
Ja.
Ja, aber das war eben nicht alles, sondern die Leute sind dieses Fahrverbot teilweise umgangen und das Problem mit der Luftverschmutzung wurde wohl nicht besser, sondern wenn überhaupt noch schlechter.
Mhm.
Ja, weil sich eben die Zusammensetzung der Flotte geändert hat. Und nicht nur die Zusammensetzung, sondern wahrscheinlich ist auch einfach die Flotte angewachsen. Ne? Also wahrscheinlich wurden alte Fahrzeuge, die man sonst verkauft oder hätte abwracken lassen. Okay, den Satz kriege ich nicht mehr zu Ende. Ja, aber wahrscheinlich haben die Leute bestimmte Fahrzeuge behalten, die sie unter anderen Umständen nicht mehr behalten hätten. Ja, das heißt, plötzlich hatten Leute nicht nur ein Fahrzeug, sondern zwei Fahrzeugen und das beansprucht natürlich auch einfach öffentlichen Raum. Ja, das hat dann mit der Umweltverschmutzung nicht unbedingt was zu tun.
Das Problem war sozusagen, dass eben nicht nach Fahrzeugen differenziert wurde in dieser Maßnahme.
Ja, nicht nach Fahrern differenziert. Ach so, oder du meinst so nach zum Beispiel nach Abgaswerten oder so.
Genau.
Wäre mir nicht bekannt, nee. Also ich habe mich jetzt nicht mit der kompletten Maßnahme vertraut gemacht.
Das ist nicht so wie bei uns beim Dieselfahrverbot, dass eben bestimmte Fahrzeuge, deren Emissionen einen Grenzwert überschreiten, nicht mehr fahren dürfen.
Nee.
Es war eben unabhängig von der Art der individuellen Emissionen ein generelles Verbot für Fahrzeuge mit bestimmten Kennzeichen.
Ja, ich glaube schon. Möglicherweise auch absichtlich, um alle Bürger der Stadt mehr oder weniger gleichmäßig zu treffen, ne, und da nicht noch zu diskriminieren zwischen.
Also im Grunde war die Intervention nicht zielgerichtet genug. Das ist
ja genau
die Logik dahinter.
Genau, und das ist auch mein Problem mit diesem ganzen Cobra-Effekt an sich. Also umso länger ich darüber nachdenke, desto weniger habe ich das Gefühl, dass es diesen Begriff überhaupt braucht. Weil was hier passiert, ist ja nicht irgendein komplexer Effekt mit einem undurchsichtigen Mechanismus, der kaum zu verstehen ist, sondern eigentlich sind die Effekte vollkommen plausibel und nachvollziehbar. Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen sind nur einfach schlecht gestaltet. Also die Effekte, die hier auftreten, zum Beispiel bei der Cobra-Plage, die hätte man ja erwarten können. Nur irgendwie hat sie keiner erwartet oder zumindest nicht die richtigen Leute. Und die Anreizwirkung hat dann, also die Anreizwirkung, die man geschaffen hat als Regulierungsbehörde oder in dem Fall Kolonialherr, hat genau den Effekt hervorgebracht, den man doch wohl erwarten würde. Ja, und dann ist die Frage, muss man diesem Effekt einen Namen geben? Oder gibt man vielleicht dem Umstand einen Namen, dass die Leute schlechte wirtschaftspolitische Maßnahmen kreieren? Also, ja, aber gut, vielleicht ist der Begriff Cobra-Effekt auch umgangssprachlich ganz hilfreich, um sowas zu bezeichnen. Aber wie gesagt, ich würde das jetzt nicht so sehen, dass da irgendein komplexer Mechanismus hintersteckt oder so. Es gibt wahrscheinlich auch Beispiele, wo das Entstehen des Cobra-Effektes nicht so ohne weiteres vorhersehbar ist. Aber die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, die sind zumindest ex post ziemlich plausibel. Ja, aber gut, rückblickend ist man immer schlauer.
Ja, ist halt schwer auf einen Nenner zu bringen, ne?
Was meinst du?
Naja, die einzelnen Beispiele, weil es sind ja letztendlich ja einfach Beispiele für Fehlanreize, die in der Konstruktion der Maßnahme begründet sind. Viel mehr an Verbindungslinien sehe ich da jetzt nicht.
Ja, das stimmt. Also die Rattenplage, da ist die Maßnahme ja eigentlich nur ins Leere gelaufen. Ne? Es wurden dann die Prämien ausbezahlt, ohne dass irgendein Effekt erzielt wurde. Während man bei den anderen beiden Beispielen doch mehr oder weniger den gegenteiligen Effekt bewirkt hat. Und für irgendwelche unbeabsichtigten Effekte gibt es ja bereits Begriffe. Also zum Beispiel gibt es ja die Perverse Incentives oder ja, perverse Anreize, wenn man so übersetzen möchte. Also Dinge, also Anreize, die man zusätzlich generiert durch eine Maßnahme, die man eigentlich nicht beabsichtigt hatte. Man beabsichtigt einen positiven Effekt und damit einher geht dann ein negativer Effekt, den man so eigentlich nicht haben wollte. Ich habe auch mal zwei Beispiele rausgeschrieben. Das eine ist ein Beispiel aus China. Da haben Forscher mal Bauern Prämien versprochen, wenn sie Dinosaurierknochen ausgraben und einreichen. Also entweder Knochen oder Fossile von Knochen. Und die Prämie, die sie den Bauern versprochen haben, bezog sich nicht etwa auf das Gewicht des Knochen oder des Fossils, sondern auf die Anzahl der Knochen. Mhm. Und was die Bauern dann gemacht haben.
Sie zersägt oder wie?
Genau. Oder sonst irgendwie zerkleinert. Das heißt, sie sind tatsächlich hingegangen und haben die Dinger ausgegraben. Aber bevor sie die eingereicht haben, haben sie die dann nochmal sorgfältig zerkleinert.
Dass dann die Evidenz etwas beeinträchtigt hat.
Genau, und die Forscher wollten genau das natürlich nicht.
Die Dinosaurier doch ein bisschen größer vorgestellt.
So, genau, ja, oder zumindest hatten sie mit weniger Puzzlearbeit gerechnet. Aber gut, so kann es gehen. Oder ein anderes Beispiel ist die erste transkontinentale Eisenbahn, die in den USA gebaut wurde. Das war in den 1860er Jahren und der US-Kongress hat damals beschlossen, die Planungsbüros pro Kilometer zu bezahlen. Und das führt, also pro Kilometer Eisenbahnstrecke natürlich. Und das führte dann dazu, dass in manchen Abschnitten unnötig lange Strecken geplant und gebaut wurden. Ja, weil dann einfach der Umsatz der Planungsbüros ein bisschen größer war. Ich weiß nicht, ob vielleicht also ich sag jetzt Planungsbüro, aber ich glaube, ich hatte das aus einem englischen Text übernommen und da war ich mir jetzt nicht so sicher, ob die Planungsbüros vielleicht auch gleichzeitig die Bauunternehmen waren, die dann die Strecken gebaut haben, oder ob die Planung vielleicht nur so aussah. Ich meine, wir sprechen ja von Nordamerika in den 1860er Jahren, da war viel, ja nicht unbedingt plattes Land, aber viel unbevölkertes und freies Land. Vielleicht sah die Planung einfach nur so aus, dass eine Großstadt mit einer anderen Großstadt verbunden werden sollte und dass die Planung dann vielleicht eher so während des Bauens erfolgt ist. Ne? Also du hast erstmal eine bestimmte Himmelsrichtung losgebaut, vielleicht haben sie versucht, so ein bisschen vorauszublicken, ja, also da ist eine Bergkette, da müssen wir drumherum, da müssen wir vielleicht einen Tunnel bohren oder sprengen. Ja, ich weiß nicht genau, was der Ablauf war, aber der Effekt war auf jeden Fall, dass ein paar Kilometer zu viel gebaut wurden. Ja. Und ich meine, ich glaube, ich hatte den Wikipedia-Artikel zum Cobra-Effekt überflogen. Ich glaube, das war jetzt der englischsprachige. Und da gibt es unten drunter ja immer so einen Abschnitt, siehe auch. Und da war dann eben Perverse Incentives aufgeführt und auch so ein paar andere Dinge. Zum Beispiel war da auch der Streisand-Effekt aufgeführt. Sagt der dir was? Streisand-Effekt?
Nee, Streisand. Ich kenne Barbara Streisand, aber...
Ja, das ist, was ist sie, Schauspielerin, Musikerin oder so?
Sängerin.
Auf jeden Fall eine Prominente, wahrscheinlich US-Amerikanerin, ne? Die hatte mal geklagt, weil irgendjemand, ich glaube, Luftbilder von ihrem Haus gemacht hat oder sonst irgendwie Bilder von ihrem Anwesen. Und die wurden auf irgendeiner Online-Plattform zum Download bereitgestellt. Und dann haben insgesamt 6 Leute dieses Bild heruntergeladen. 2 davon waren ihre Anwälte. Und diese Anwälte haben dann eine Klage eingereicht, um zu bewirken, dass die Bilder depubliziert werden, sozusagen. Und der Umstand, dass sie diese Klage eingereicht hat, führte dann erst dazu, dass Leute darauf aufmerksam geworden sind. Und infolgedessen haben dann sehr, sehr viele weitere Leute dieses Bild noch heruntergeladen. So, und seitdem gibt es den Streisand-Effekt. Ne? Also ist vielleicht so eine Art Cobra-Effekt, wenn auch nicht ganz. Ja, aber ihr Ziel war ja eben, ich glaube, sie war um ihre Sicherheit besorgt, weil Leute auf den Bildern so recht gut ihr Anwesen sehen konnten. Und deswegen wollte sie, dass es eben nicht online allen zur Verfügung steht. Und sie hat genau das Gegenteil bewirkt.
Gut, aber ich meine, wenn man das natürlich auch noch unter Cobra-Effekt versteht, wird es irgendwann natürlich zu einer Metapher für, es ist anders gelaufen als gedacht. Ne?
Ja, genau. Ja. Also ich meine, im Wikipedia-Artikel war es natürlich auch nicht so gedacht, dass es irgendwie ein Synonym ist, ja, sondern es war einfach... ein Verwandter.
Dumm gelaufen.
Ja, genau, sozusagen. Ja, genau, das ist es im Wesentlichen. Gut. Hast du noch irgendwas nachzutragen? Oder sollen wir es hier zumachen?
Ich würde sagen, wir machen es zu. Ich glaube, wir haben den Rekord nicht ganz geschafft, nach meiner Rechnung.
Nee, ich bin schon bei über 2 Stunden Aufnahme. Wenn wir da jetzt noch irgendwie am Anfang...
Ja, ganz so lang war die Folge jetzt nicht, aber ja, schon über 1,5 Stunden.
Gut. Naja, gut, dann probieren wir es nächste Mal nochmal.
Genau, haben wir noch einen Anreiz für nächstes Mal und dann läuft es hoffentlich nicht falsch.
Ja. Irgendwann, wenn wir mal unter 1 Stunde sind, dann geben wir es dann auf oder so. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal eine Episode unter 1 Stunde hatten, aber.
Kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen.
Ja, aber es war knapp, da bin ich mir sicher. Ja. Na gut, wie dem auch sei. Ja, wir gucken mal, wann wir uns das nächste Mal melden. Ne? Ich werde in ein paar Wochen umziehen. Du bist im März ein bisschen im Urlaub. Aber vielleicht kriegen wir davor noch eine Episode produziert. Gut. Ja, alles klar. Dann war's das für heute. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, besten Dank.
Bis zum nächsten Mal. Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern.